Lagerwitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Lagerwitter Talk, Ausgabe 219. Heute mit Markus.
Chaos.
Felix.
Computer.
Felix.
Moin, moin.
Ah. Club wäre jetzt die richtige Frage.
Ach so.
Und dann Ingo.
Oder Kongress.
Ja, oder Kongress.
Oder Communication.
Du hast jetzt ich bin noch ein bisschen krank, ne?
Du hast das Pattern.
Das alles ein bisschen.
Oh. Lead Name, Partnerlook.
Oh.
Okay. Wir stellen gerade fest.
Froscon.
No, nix aus.
Ich hab nichts. Ich bin heute.
Du hast ein braunes T-Shirt an.
Ja, furchtbar.
Da kommt bestimmt nicht gut an.
Nee, da komme ich hier nicht gut an. Nee.
Zu Recht.
Bin ich hier falsch, sozusagen. Ja, schön, dass wir da sind, sozusagen.
Schön, dass wir da sind. Ja, wunderbar. Haben wir fein gemacht, dass wir wieder zum Senden gekommen sind.
Genau, das ist gar nicht so einfach. Uns alle mal an einen Tisch zu kriegen, war das letzte Mal. Wahrscheinlich auf dem letzten Kongress. Also es passiert nur einmal im Jahr, von dem her würde ich mal sagen, ist doch schön, dass wir da sind.
Schön, dass wir da sind. Ja. Okay, überzeugt. Nee, ist wunderbar, dass wir das geschafft haben.
Ja, genau. Wir haben die Tage auch schon ein bisschen was hingekriegt, sozusagen. Wir haben schon ein Hörertreffen gemacht.
Mhm. Wollen wir noch sagen, wer wir sind, oder haben wir das?
Das ist doch gerade durch. Das war das mit dem Chaos Computer Fail Kongress.
Was? Okay, alles klar. Nee, dann passt es.
Ja, genau. Ja, genau. Also wir haben Hörertreffen gemacht gestern.
Ja. War wunderbar. Es war so ein riesiges Hörertreffen, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, wir haben den kompletten
Raum voll gemacht.
Und wir waren am Ende der Welt.
Das stimmt, am Ende der Welt waren wir auch.
Ja, neben dem Raum war direkt die Kante, über die das Wasser geht und dann in die Unendlichkeit fällt.
Ja, Scheibenwelt. Ihr wisst, ihr fällt runter, Wasser an der Seite. Und wird von was? Schildkröten und so getragen, ne?
Ja,
ist ja auch so.
Vier Elefanten auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte.
Genau, wer weiß das nicht. Und dann haben wir die letzten Tage, oder hier, der Leadname hat gebastelt. Wir haben jetzt ein anderes Kommentarsystem.
Genau.
Kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte?
Letztes Mal, glaube ich, darüber geredet sogar.
Nee, wir haben noch nicht. Haben wir?
Nee,
ich glaube nicht.
Nee, er hat das einfach gemacht.
Wir haben am Hörertreff drüber gesprochen, deswegen kommt dir das so vor, als wenn wir schon drüber gesprochen hätten.
Ah, ja.
Er hat gestern drüber geredet, ja.
Guck mal auf krepel.us, ob da sich das immer noch so...
Ja, genau. Und zwar haben wir ja vorher dieses Discuss eingesetzt, was so eine Ami-Bude ist. Und die haben einen ganz tollen Service. Da bindest du einfach ein bisschen JavaScript ein. Und bekommst dann Kommentare für deine statische Seite und hast nichts damit zu tun und bekommst so ein paar Admin-Tools und ist eigentlich eine gute Sache, ist aber halt irgendwie so eine Asi-Ami-Firma und somit Free Open Source und so lässt sich das irgendwie nicht so ganz vereinbaren, aber es war halt convenient.
War da, genau.
Genau.
Genau, also unser Ansatz war ja irgendwie nicht selber zu hosten oder so wenig wie möglich selber zu hosten.
Genau, und wir hatten halt keinen Aufwand damit und darum hatten wir das und dann haben wir uns halt mal nach Alternativen umgeschaut.
Beziehungsweise wir haben uns dem Druck der Hörer auch gebeugt. Da waren immer wieder welche, die gesagt haben, meh.
Ja, wir hören nämlich auf unsere Hörer.
Genau.
Genau.
Einmal im Jahr. Auch Hörertreffen.
Zum Kongress, zum Camp bestimmt auch.
Bestimmt.
Also nächstes Jahr zweimal im Jahr.
Genau, und die Idee war dann halt irgendwie was zu finden, was ein bisschen nicht so kritisch ist, wo du nicht irgendwie noch ein JavaScript von einer US-Firma einbinden musst. Und was wir jetzt benutzen, ist ISO. Das ist so ein in Python geschriebenes Backend, was die Dinge in eine SQLite-Datenbank reinpackt, ziemlich klein ist und ja,
funktioniert.
Open Source ist. Wir haben sogar einen Backup-Dump von der Datenbank.
Ja, wir haben sogar Backups, die wir noch nicht ausprobiert haben.
Niemand hat es ausprobiert. Das heißt, vielleicht sind dann mal alle Kommentare weg. Wer weiß das schon.
Aber wir haben auch Backups über mehrere Tage.
Backups frei nach Schrödinger.
Genau.
Ja, man sieht erst, ob es tot ist oder lebendig,
wenn man
es ausprobiert, ja.
Dafür wird es garantiert nichts mehr getrackt, weil wir dazu einfach zu inkompetent sind, glaube ich.
Genau, wir wissen ja noch nicht mal, gestern wurde ich wieder gefragt, und wie viele Hörer habt ihr?
Also wir können sagen, wie viele Downloads wir haben pro Sendung auf einem Computer von den zwei Computern.
Ja, wir führen nicht mal die Statistiken unserer Download-Server zusammen.
Ja.
Also wenn jemand nicht lockt, dann sind wir das.
Ja. Wir locken schon, wir werden bloß nicht aus.
Ja, dann wird es halt wegrotiert. Und
genau, es guckt niemand drauf und dann ist weg.
Ja.
Genau, dann fliegt es halt weg, irgendwann.
Genau.
Und ja. ISO. Und du hast es auch geschafft, bei diesem ISO die Discus-Daten zu importieren, ne?
Genau, und dafür habe ich irgendwie ein bisschen an ISO rumhacken müssen, weil sie irgendwie zwar das mal gebaut haben, dass man aus Discus irgendwie so ein XML bekommt. Jetzt vermutlich mit der DSGVO hat dann auch Discus gemerkt, das ist irgendwie nicht so geil, wenn in so einem XML-Export irgendwie IPs drinstehen und E-Mail-Adressen. Das stand wohl früher in diesem XML-Export drin.
Wird halt jetzt nicht mehr exportiert, ist immer noch da.
Genau, ist es noch da, aber ist natürlich immer noch da. Ich glaube nicht, dass sie das löschen, aber sie exportieren dir das zumindest nicht mehr. Da muss ich den Importer dann halt ein bisschen anpassen, dass er das mitgemacht hat, aber ja, das heißt, alle bestehenden Kommentare sind jetzt halt irgendwie übertragen worden.
Und einfach nur mit Username, also sichtbarem Username, und wir kennen die E-Mail-Adresse des Kommentierenden an der Stelle auch nicht, weil haben wir durch den Export verloren.
Nee, den kennt jetzt einfach niemand mehr. Also man könnte vielleicht...
Eure Kommentare sind anonymisiert worden.
Man könnte vielleicht mit Discus irgendwie und so, aber...
Man kann bestimmt irgendwie auf den Text schauen und dann herausfinden, wer das schreiben konnte. Textanalyse.
Ja.
Kann man machen.
Persönlichkeitsanalyse aus geschriebenem Text geht.
Genau.
Auch.
Und geht auf jeden also Fall. Wir haben ja auch noch das Export-XML.
Ihr wollt uns Hörer vergraulen, oder?
Nein.
Also, wir sagen nur, was geht und was wir nicht tun.
Was wir nicht können. Das können wir alles nicht machen. Dazu gehört.
Genau. Hast du denn den verbesserten Importer dann an ISO als Pull-Request gestellt?
Ja, habe ich. Haben sie nicht reagiert.
Ja, noch nicht.
Aber das ist vielleicht auch nur ein Typ, der jetzt gerade auf dem Kongress ist. Vielleicht findet man den ja hier.
Keine Ahnung.
Und vorher Weihnachten, da ist man halt auch unterwegs. Kann schon sein.
Es wird noch weiterentwickelt, aber irgendwie nicht so super aktiv.
Ja, egal. Super passiv.
Es funktioniert, weißt du. Manche Sachen sind ja auch einfach fertig.
Nee, Software nicht.
Genau. Doch. Na doch.
Klar.
LaTeX oder Tech ist ja auch fertig.
Richtig. Posat ist so. Martin Zimmermann ist es. Wenn der uns jetzt hört, das wäre doch cool. Wenn
oder kann man den nicht hier auf dem Kongress ausrufen das meine ich lassen?
Ja. Ausrufen lassen. Da steht Zero Contributions in the last year.
Ja, ja. Also
das ist nicht mehr so aktiv. Ja, das ist korrekt.
Nee, aber es haben zwei andere Leute irgendwie Maintainer-Rechte jetzt auf dem Repo. Die da hin und wieder mal Dinge, Pull-Requests merchen und so. Also es passiert schon noch ein bisschen was, aber
ja, aber jetzt wissen wir ja, wie man exportiert und importiert. So, next migration.
Genau, also für uns ist es eh nicht mehr interessant, weil wir haben es jetzt einmal importiert und damit ist es durch.
Ja, und nie wieder Probleme.
Wenn was nicht geht, müssen wir es entweder selber patchen oder woanders hin exportieren.
Ja, genau.
Aber jetzt haben wir ja die Datenbank, die komplette.
Genau, jetzt ist es einfach in
SQLite.
SQLite-Datenbank.
In der Hoffnung, dass die gerade nicht offen ist, wenn
genau, wir backen. Genau, da haben wir jetzt auch gute News dazu. Später, glaube ich.
Haben wir da gute News zu?
Ja, logisch haben wir gute News zu.
Echt, ich wollte jetzt aber nochmal zu dem Download-Gedöns.
Genau. Zu dem zweiten. Da, wo wir geschaut haben, wie viele Hörer wir haben.
Genau.
Erstmal gemerkt. Wir hatten für die letzte Sendung auf einem Server.
Ich habe das gleiche auf meinem Jahr auch noch gemacht.
1600 Visitors, also 1600 verschiedene IP-Adressen.
Ah, ja, aber auf die Downloads direkt, oder?
Ja, auf einen Download, genau.
Mindestens einen.
Und dann haben wir einen Download-Computer, der hier besonders heraussticht mit 8,1 Terabyte. von einer Unity Media Adresse mit einem Transmission Client. Ja. Und wenn euch jetzt einfällt, dass ihr da was für uns Gutes tun wollt, dann könnt ihr es vielleicht deaktivieren. Das wäre eine ganz gute Sache. Oder ihr sagt, ja, das ist mein Torrent Gateway für was auch immer, ja, das wäre auch egal. Das
Torrent über Ogg und MP3 oder was?
Ja, keine Ahnung. Was weiß ich, ja.
Vielleicht ist das jemand, der einen Proxy anbietet und das ist letztendlich der Kanal, über den unsere amerikanischen Hörer runterladen oder so.
Ja, alle anderen Hörer. Das sind quasi. Normalerweise 100 Gigabyte pro,
genau, haben
pro
wir
Sendung und dann halt dieses eine Ding drauf.
Ja, genau. damit die unsere Hörer aus Ostbelgien und wo hatten wir überall Hörer?
Überall.
Ja.
Nordwestschweiz,
genau.
Ja, bestimmt auch. Und Österreich und.
Genau. Ja. Also, wenn ihr euch da jetzt angesprochen fühlt, wäre das eine coole Sache, wenn ihr mal auf eure Computer gucken könntet. ob ihr da irgendwie ein Raspberry Pi vergessen habt oder sowas, weiß ich ja.
Und vor allem lädt der auch immer nur einen Pfeil, aber es ist tatsächlich immer das Aktuellste.
Also ist eine Unix-Media-Adresse, die komplette darf man ja laut Datenschutzrechten nicht vorlesen.
Nee, du lest doch nur die erste Teile.
Ja doch, die Adresse kontextlos ist ja nicht personenbezogen.
Aber ist sie das?
Doch, IP-Adressen also sind darf, persönliche Daten.
Ja, aber wie viele Teile davon darf ich denn?
Eben persönliche Daten, auch in der DSGVO, wenn du ein Datum alleine ist kein Merkmal, ein Datum alleine ohne Kontext.
Aber der Kontext wäre ja, dass er jetzt quasi.
Ja,
wir reden also ja drüber.
Ich glaube, ich kann passiert. Die ersten drei Ziffern, wie weit darf man es? 95, 222 und dann guckt mal, was da noch sein könnte. Also wenn da könnt ihr mal noch eure IP
das oder ihr könnt uns mal schreiben, was ihr da macht.
Also das wäre
ja wirklich viel interessanter. Lasst es laufen und erzähl uns einfach, warum der so viel runterlädt.
Also das sind halt schon relativ viele Gigabytes.
Ja, das vor allem das ist ja nicht nur auf deinem Server, auf meinem kommt der auch noch an.
Ja, also doppelt.
Also das ist so, da waren es auch nochmal 81 Gigabyte oder so. Und zwar nur seit gestern.
Sauber.
Ja, jetzt wisst ihr auch, warum, als ich den kurzzeitig, ich hatte... bevor wir diese doppelte Geschichte gemacht haben, hatte ich die Downloads ja mal kurz auf einen anderen Server gelegt, der dummerweise Traffic ab irgendwie 3 Terabyte verlangt, Trafficgebühren. Und da bin ich natürlich spontan drüber gekommen, weil Leute viel Traffic verbrauchen.
Wow. Und wenn ihr uns DDoS, ist auch okay, wir wollen es halt einfach nur wissen, was los ist. Ist ja noch nicht mal ein DDoS, was ja genau eine IP-Adresse.
Ja
wenn, das ein DOS. Wenn das ein DOS-Versuch ist, dann sorry, ist ein Round Robin und wir haben mehr als einen Download-Server.
Weil wir könnten die IP-Adresse auch einfach sperren, aber deswegen wäre es ja interessant, was soll das?
Ja, genau, also ich würde es auch interessant finden.
Genau, also lieber Hörer, melde dich.
Wir machen einen nicht, muss ja auch nicht peinlich sein.
Bitte melde dich, wir sind neugierig.
Auch anonym, über ISO oder
genau,
so.
Genau, schick über ISO dir eine anonyme Nachricht, weil das wird ja jetzt nicht mehr getrackt jetzt.
Genau,
das kannst du machen.
Würde uns interessieren. Was wir da heute noch gemacht haben, ist ein neues Tool ausprobiert. Dieses Go Access.
Go Access.
Das ist natürlich nicht in Go geschrieben, das heißt nur Go Access.
Das heißt nur Go Access, ja. Das ist ein cooles Tool. Das
ja,
kann man echt nichts sagen.
So mit N-Curses, du gibst irgendwie, sagst hier, also erstmal apt-get install Go Access und dann einfach auf das Nginx.
Auf das eine Log-File, was du halt hast, ja.
Genau, und es ist egal, ob es Nginx ist oder Apache, irgendwie sagst du hier, geh mal drauf und
kann
dann
auch,
analysiert er dir, wie viel Gigabyte diese IP-Adresse, die eine runtergeladen hat und wie viel Prozent diese IP-Adresse
den kompletten Traffic ausmacht.
Genau, dass das irgendwie 98% dieser eine IP-Adresse ist. Und
99,9 bisschen. Ja. Ja, also.
Und dann kommen irgendwie noch die ganz vielen anderen Leute, die auch noch ein bisschen gerne was abhaben wollten, auch noch dazu. Also es ist eine nette Auswertung. Jetzt nicht, um zu sehen, wie viel Hörer wir haben, weil es macht nichts, wenn da irgendwie 30.000 Mal ein Pfeil über BitTorrent abgefragt wurde.
Ja.
Das ist so irgendwie...
Eher so 100 Paar, noch fast 1000.
Ja, das waren irgendwie ewig viele. Ja. Deswegen konnten wir jetzt daraus nicht errechnen, wie viele Hörer wir haben. Aber es ist ganz interessant. Also wenn ihr Logfiles, Webserver-Logfiles habt...
Einfach mal sehen wollt, was jetzt quasi abgeht, ohne dieses ganze... Was gibt's da? PIVIC, was aber nicht mehr PIVIC heißt.
Und Metamo.
Metabo, genau. Wie auch immer das Ding heißt. Ohne irgendwie JavaScript und Leute verfolgen. Einfach nur, um aus euren Logs rauszuschauen, was ist es eigentlich. Das ist eine coole Sache.
Genau, auf der Kommandozeile in N-Curses.
Der kann das wohl auch als Webseite rausrendern.
Ja, haben wir nicht ausprobiert.
Aber ich glaube, das funktioniert da auch. Also schon ganz nice.
Ja, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr ein Anwendungsfeld dafür habt.
Genau.
Wenn ihr also zum Beispiel wir hatten einen, aber das hat nicht geklappt. Also zumindest
ja,
nicht.
Ein bisschen hat es geklappt. Also das wäre es.
Ja, wir wissen jetzt nicht, wie viele Hörer wir haben, aber wir wissen jetzt, dass eine IP-Adresse viel Traffic macht. Ja, gut. Kommen wir zum Toten der Woche mal wieder. Haben wir mal wieder ICQ.
Schon wieder ICQ tot? Hä, wie kann das schon wieder tot sein?
Es ist noch ein bisschen mehr tot jetzt.
Ja.
Mehr tot.
Es stirbt einen langsamen Tod.
Einen doppelten Tod.
Und zwar, früher konnte man ICQ ja mit vielen verschiedenen Clients verwenden. Also es gab Open Source Clients, es gab irgendwie den ICQ Client, du konntest irgendwie die Webseite benutzen und irgendwie konnte früher diese Multi-Messenger, da konnte eigentlich jeder ICQ. Und ich glaube, ich war auch eine Zeit lang über irgendeinen dieser Clients öfter mal da.
Öfter mal
da. Ja, ich weiß ja auch meine UIN noch auswendig. Also,
ist die eigentlich jetzt auch DSGVO?
Meinst du, ich darf die nicht mehr sagen, aber wieso?
Ja, also du darfst natürlich deine eigene sagen. Du kannst ja auch sagen, wer du bist.
Ja.
Was ich nicht mehr sagen darf.
Vor allem nicht mit meiner UIN zusammen.
Nee.
geht nicht. Sonst wären das ja schon zwei.
Aber das ist jetzt auch tot, oder was?
Das ist insofern tot, dass du jetzt alle alternativen Clients nicht mehr verwenden kannst.
Nein.
Ja.
Zum Beispiel.
Na, zum Beispiel.
Trillion.
Trillion, genau.
So was einfach auch niemand mehr benutzt.
Kopete, also das KDE
Ingo
Client.
Das ist wirklich so eine traurige Geschichte.
Pidgin geht bestimmt auch nicht
Pidgin,
mehr.
Pidgin, ja, genau.
Oh, God,
du kennst die ganzen Programme.
Gibt's alles. Das
interessiert mich so wirklich ist gar nicht. Tut mir echt leid.
Wir haben lange nicht mehr über Messenger geredet.
Und vor allem nicht über welchen, die so alt sind. Dass der Liebling sich gar nicht dran erinnert.
Dass er noch nicht mal eine Nummer mehr hat. War viel zu groß für den Überlauf. Gab es schon so viele Leute und dann konnte man sich keine Nummer mehr holen.
Ja.
So sieht's
dabei hat man gestern ja schon festgestellt, wir sind gar nicht so alt, wie wir tun oder so.
Doch. Wir sind nicht so alt, für wie wir gehalten werden.
Also ja. Wir sind alt, aber nicht so alt.
Alt, aber grau.
Ja, also das ist nur noch eine Anekdote vom Hörertreffen.
Wunderbar.
Ja, genau. Also ICQ ist jetzt tot. Also wenn ihr irgendwie ICQ benutzt habt und euch jetzt wundert, warum ihr, ich glaube seit heute, seit 28.12., 2018 nicht mehr mit eurem liebten, geliebten Gajim, Trillion, Miranda, Kopete.
Das ist dann jetzt müsst ihr auch nicht mehr darauf warten, dass Kopete irgendwann ein Update bekommt. Ihr könnt jetzt einfach so KDE mal aktualisieren. Kopete für ICQ ist eh hin.
Ja, genau.
Es ist auch mal gestoppt worden.
Ja, letztes Release war 2016, 14, irgendwas.
Ich weiß, besten aber sterben,
Jungen. Weißt du, als wir im Studium waren, da habe ich das öfter mal verwendet.
Ich auch, viel. Noch auf meinem Gen 2 und auf dem Java-Server, den wir für den Studiengang aufgesetzt
haben. Siehst du, die guten alten Zeiten, ja. Genau, da haben wir das noch verwendet und jetzt ist einfach...
Suddenly nicht mehr.
Ja.
Traurige Geschichte, echt.
Ja.
Was ist denn mit dem Kim?
Oh ja, der ist nicht tot. Nee, zum Glück nicht.
Nee, genau. Kim der Woche, Kim.com der Woche.
Wird mal wieder nicht ausgeliefert. Das ist doch eigentlich immer so ein...
Never-Ending Story, oder?
Also so. Kim wird ausgeliefert oder nicht und dann doch wieder, bis sein Film wahrscheinlich draußen ist und dann können sie ihn ausliefern. Die wollen einfach, dass der Film vor der Auslieferung ist, damit man nicht noch darüber weiterreden kann.
Ja.
Nein, damit sie die Auslieferung von .com als Marketing-Schlagzeile für den Film benutzen können. Aber
die so, okay, wir machen, bis der Kim ausgeliefert ist, bestimmt nächste Woche. Not.
Ich warte ja noch darauf, dass hier der McAfee vorbeikommt und den Kim.com rettet. So, mit seinem Hubschrauber.
Mit wehendem Umhang.
Keine Ahnung.
Mit seinen 20 Prostituierten, die er dabei hat. Einfach.
Ja, und seine Privatmaschine, die ihn, weiß ich nicht, irgendwo hinausfliegt oder so.
Und seinem Hotdog-Stand, den er immer dabei hat.
Was ist das dann? Best Bromance since Twilight? Oder?
Besser. Best Sache, einfach.
Ja, das ist total gut. Also, Kim.com. Kann jetzt Berufung einlegen, also er sollte ausgeliefert werden.
Und dann doch nicht mehr.
Und was. Und dagegen wollte er Berufung einlegen und er darf jetzt beruflich einlegen und wird es wahrscheinlich auch machen.
Ich wollte es nur versuchen. Okay, kein Problem.
Das ist gut zu wissen, dass ich könnte, aber
nee. Nee.
Kein Problem.
Genau. Ich will lieber zu, wie heißt der Typ da in Amerika? Trump, ne?
Ja.
Ich will lieber zu Trump kuscheln gehen oder so. Ja, also nächstes Jahr wird vielleicht mal wieder höchst instantlich entschieden. Ich weiß ja nicht, wie lange macht denn der das noch?
Ich glaube, der hat schon sehr viele Jahre. Der kann es aber noch ein paar Jahre länger. Der hat relativ viel.
Ich glaube, der hat sich so sehr dran gewöhnt. Das gehört mittlerweile zum Lebensinhalt.
Ja, also seit 2012 kämpft er gegen seine Auslieferung. Das ist schon
eine Weile.
2012 sehr lange.
Ja.
Ja.
Na gut, aber Snowden ist ja auch schon so lange verschwunden.
Verschwunden?
Naja. Oder wann war das? Das ist auch schon so lange her, ne? Nee. War das auch nicht 10, 12?
Drei Jahre. Drei Jahre.
Echt?
Drei oder vier maximal.
Das ist nicht schon länger? Komm.
Wird aber vorher ausgeliefert, weil sein Film ist schon fertig. Das ist meine Theorie.
Der hat auch schon mehrere Filme, oder? Da gab es ja schon mehrere Filme drüber.
Über Edward
Snowden. So, hat jetzt jemand rausgefunden, wann Snowden untergetaucht ist?
Nee, der ist untergetaucht.
Haben wir eigentlich einen Chat dabei? Wir könnten eigentlich mal hier...
Der Chat muss uns helfen.
Oh ja, Beginner geht wieder. Guck mal, wir haben einen Chat. Kannst du mal sehen, da sind tatsächlich auch Leute drin.
Also,
Bittlebee kann auch noch ICQ.
Erst bis 10. Juni 2013 angestellt gewesen bei der... Okay. In Hawaii bei dem Kunai.
Na gut, aber 2012, 2013 ist die Sache, das ist so ungefähr das gleiche Jahr.
Ach, Mano.
Also von hier aus gesehen ist es ja close enough, würde ich sagen.
Close enough reicht als Schätzung.
Genau, wisst ihr, wir werden alt. Von dem her ist es ja, da ist ja jedes Jahr irgendwie gleich.
Dann stimmt, passiert nichts.
Passiert nichts mehr.
Ist einfach abgeschlossen, alle Jahre.
Ja, jetzt ist schon wieder Kongress, guck, da ist das Jahr schon vorbei.
Das stimmt. Lass uns schnell noch die Sendung fertig machen, nicht, dass uns das Jahr noch überholt.
Das stimmt.
Meinst du? Gut, also Kim.com haben wir abgeschlossen, kommen wir zu den News.
Gibt es ja. News?
Nö, aber wir können ja trotzdem drüber reden.
Okay. Genau. Und zwar können wir zum Beispiel darüber reden, dass MIPS Open Source wird nächstes Jahr.
MIPS?
MIPS.
MIPS. Das MIPS. Ist so die Prozessorarchitektur oder sowas, ne?
Genau, ein CPU-Befehlssatz ist es.
Ja.
Und die wollen das gleich machen wie die RISC-V-Jungs und irgendwie den Befehlssatz selber irgendwie öffnen. So Open Source und so. Und die CPU-Designs selber, die sie bauen, dann trotzdem für sich behalten. Das heißt, du kannst irgendwie deine eigene CPU auf MIPS-Basis bauen.
Wenn du genug Geld hast.
Wenn du genug Geld hast.
Oder, ja, gut, also für sich alleine kannst du es vielleicht noch selber bauen, aber...
Genau, aber es ist immer noch einfacher, dir selber eine CPU auf mit MIPS zu bauen, als irgendwie dir dann noch einen eigenen CPU-Befehlssatz auszudenken.
Ja.
Von daher ist das schon eigentlich ganz cool und ich glaube, Leute in der Linux-Community haben auch schon gesagt, das wird wohl dann vermutlich die letzte so CPU-Befehlssatz-Dings gewesen sein, weil es halt jetzt mit MIPS und RISC-V halt irgendwie zwei gute Open-Source-Dinge gibt und die vermutlich alle anderen proprietären Dinge halt verdrängen werden, weil es halt keinen Sinn macht, irgendwie sich einen scheiß CPU-Befehlssatz einzukaufen und dann irgendwie ein Chip-Design einzukaufen, wenn du ein ordentliches CPU-Befehlssatz-Ding dir Open Source nehmen kannst und den dann halt ein Chip-Design dazu kaufst.
Okay. Aber deswegen werden ja ARM und Intel jetzt nicht verschwinden. Also.
Ja, nee, aber die sind ja auch schon fertig.
Naja, ARM also, 64 ist jetzt auch noch nicht so alt.
Ja, ja, schon, aber...
Aber Intel macht ja auch immer Zeugs noch mehr in ihren bescheidenen
Befehlssatz. Ja. Jetzt müssen sie wieder weniger machen.
Warum?
Naja, hast du dir mal Meltdown und
ah, papalapap, Gedöns angeguckt? Das sind da alles voll die guten Features, ja, die sie da haben.
Ja, total gut funktioniert die Jahre, ja. Mhm. Super.
Muss man halt ein bisschen aufpassen, aber man kann natürlich irgendwie trotzdem noch IS... 512 oder sowas dann später reinmachen, ist ja auch egal.
Oder? Gut, aber du weißt jetzt auch nicht, ob MIPS oder RISC-V oder so besser ist oder was da die Unterschiede sind. Oder?
MIPS ist doch dieses Router-Computer-Zeugs, oder? Also das, was immer diese ganzen schädigen Router hatten, war immer für eine
WGS-MIPS
oder
so? Ja, das war immer MIPS. Also ich glaube für so kleine...
Kleincomputer.
Ja, für so Embedded-Kram war häufig MIPS oder ist häufig MIPS. Ist, wenn man der Wikipedia glaubt, ein Reduced Instruction Set. Das heißt, würde sich schon anbieten. Ja. Aber grundsätzlich habe ich es einfach reingenommen, weil ich es gut finde, dass die so Dinge open sourcen. Weil warum auch nicht? Wenn du dir jetzt deine eigene CPU bauen willst, kannst du hier einfach Befehlssatz hernehmen.
Ja. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen die Antwort auf das RISC-V-Zeug, was jetzt aus Versehen tatsächlich kommt.
Mhm. Ja, ich glaube auch.
Was dann wo viele ein bisschen Angst vor haben. Ich weiß noch nicht genau, ob die Angst begründet ist, aber viele haben es wohl. Von daher ist
Angst, weil es zu mächtig wird oder Angst?
Das weiß ich ja nicht.
Also ich habe das Gefühl, im Embedded-Bereich ist das echt eine Alternative halt.
Bauen die ganzen Chinesen auf einmal einfach alles mit RISC-V und ist fertig, oder?
Ja.
Ah, das
wäre natürlich. Und dann ist halt echt blöd, wenn du deine MIPS-Plattform hast und niemand will sie.
Das stimmt. Weil, ja, wenn du ARM haben kannst und MIPS, dann... Mhm. Muss das eine halt entweder viel billiger sein oder das andere viel cooler. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mehr Open-Source-Dinge. Mit Lizenz muss man natürlich immer schauen, aber... Jo. Was haben wir hier? Ah, mein Punkt. Apropos... nee, ich krieg keine Überleitung.
Keine Überleitung. Ja, ich meine, doch, die kriegt man hin.
Weil okay,
RISC 5 ist ja nicht frei, ne?
Nee.
Nee, ja, siehst du? Und Linux
auf Windows. RISC 5 ist super frei.
Ja,
super
RISC 5.
Super frei. Das ist das quasi maximale Freiheit. Aber das MIPS-Zeug noch nicht.
Aber es wird jetzt
aber frei. Aber MIPS wird ja frei. Was noch nicht frei ist, ist Linux auf Windows.
Ja, das ist jetzt, das kommt.
Was?
Naja, also die Überleitung war ein bisschen kacke.
Nee. Ja, komm, du hast danach geschrien, dass wir irgendeine machen.
Ja, aber ich wollte keine schlechte. Ach, okay. Jedenfalls.
Apropos frei. Linux.
Apropos freie Software. Red Hat Enterprise Linux kommt zu Windows 10 über das Windows Subsystem von Linux.
Und da als frei.
Hm? Genau. Und da
ist
nicht,
dann frei.
Nee, da nicht. Das hat, du bist immer noch auf Windows.
Hä? Ja, und Red Hat muss ich doch eigentlich auch bezahlen.
Ja. Yeah.
Ich verstehe das nicht. Das heißt, ich kaufe mir ein teures Windows, um dann ein teures Red Hat da drauf zu tun.
Ja, ja, bei Red Hat bezahlst du ja nicht das Linux, sondern du bezahlst den Support.
Den Support, genau.
Ja, ja, klar. Aber dann will ich doch CentOS auf Windows haben oder so.
Nee, willst du nicht?
Nee, du willst den Support haben. Mit CentOS hast du ja den Support nicht.
Richtig, ich kann mir doch bestimmt auch CentOS Support kaufen von Red Hat.
Das ist dann Red Hat Enterprise Linux. Moment.
Genau, also du kannst, wenn du.
Also was kann ich jetzt machen?
Also pass auf, du hast einen Windows-Computer.
Nee. Nee.
Okay,
an der Stelle brauchen wir nicht mehr weiterreden.
Okay, also du hast eine virtuelle Maschine.
Ja.
Auf deinem Red Hat Linux?
Auf deinem Red Hat Linux.
Nee.
Ja, pass auf. Du hast eine virtuelle Maschine.
Ja.
Auf deinem CentOS. Ja.
Aha, okay.
Dort hast du Windows 10 drin.
Warum?
Das ist erstmal keine Frage, das ist erstmal so.
Ja.
Das hat dir jemand rein installiert.
und dieser,
ein Kunde, der braucht dieses Windows 10.
Ja. Ja? Es ist ja jetzt wieder Ende des Jahres, also braucht man bald wieder ein Windows, um Steuererklärung.
Ja, siehst du, dein Steuererklärungs-Doppelklick-Tool. Ja.
Musst du da eine andere Software suchen? Es gibt da auch welche, die funktionieren auf dem Linux-Desktop.
Ja, welche?
Die Wieso.
Na, Wieso geht nicht? Wieso geht unter Linux doch nicht? Mit Wein oder was?
Ja, ja, genau.
Ja, ob ich jetzt eine virtuelle Maschine starte oder mir mit Wein rumfrickel, ist da auch wurscht.
Nee, Wein ist direkt in deinem Computer drin.
Eben, das funktioniert direkt.
It just out of works. The box.
Das funktioniert so gut, dass
sie das in ihre Manual schreiben oder was?
nicht so gut. Jemand, der nur Linux benutzen wollte und nicht administriert hat, das sogar selber hinbekommen hat, das zu installieren.
Echt?
Während ich nicht im Haus war. Das war
schon. Das ist ja.
Ja, da war ich nach Hause, kam ganz schön beeindruckt. Ja, hier geht. Ich habe Steuererklärung fertig. Ah, wie?
Aha.
Okay, cool. Ja.
Interessant. Jedenfalls, jetzt.
Ja.
Du hast ein Windows 10 für deine Steuererklärung.
Ja, 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 ja.
Und da drauf denkst du dir, Mensch, wäre eine coole Sache, wenn du Red Hat. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum man das machen soll. Das ist mir komplett unbegreiflich. Aber du hast die Möglichkeit jetzt.
Okay, gut. Super.
Nein, also pass auf, du bist in einem Business-Umfeld und hast ein Windows und willst aber ein Linux. Und du bist ja im Business-Umfeld, deswegen sagt die Business-IT zu dir, nur supported products bitte.
Ja.
Und da kannst du ja nicht irgendein CentOS nehmen. Da musst du natürlich das lizenzierte...
Dann kündigst du und gehst zu einem Unternehmen.
Nein, das kannst du nicht
Linux
immer machen.
Benutzen kannst.
Das ist jetzt kein...
Du hast ja immer Constraints.
Nee, du hast 3 Monate, die du nicht kündigen darfst. So. Und jetzt bist du 3 Monate gefangen. Und ist das deine einzige Möglichkeit.
Genau, du hast gekündigt, musst noch 3 Monate da sein. Wie kommt es in den 3 Monaten zu einem benutzbaren Linux?
Tja, und die Antwort ist?
Red Hat Enterprise Linux auf Windows Subsystem.
Ja, yeah, IBM Red Hat Enterprise Linux auf Windows Subsystem für Linux.
Und dann habe ich Linux auf dem Desktop, ja?
Auf dem Windows.
Läuft das auch auf meinem Mainframe oder
ja,
sieht
ja.
das aus?
Also davon kannst du ausgehen? Ja.
Davon kannst du ausgehen. Genau. Auf deinem Windows auf 10 Mainframe. Cluster Mainframe. Windows. Genau. Mhm.
Auf deinem Mainframe mit Linux von Mainframes, in Linux, da drauf eine VirtualBox, da drin ein Windows, um dann in dem Windows Subsystem für Linux, heißt, naja, umgekehrt, doch, Subsystem für Linux, um da drin dann Red Hat zu installieren. Ja?
Ja, ja, doch. Das ist so.
Von hinten durch die Brust.
Nein, Frage. Vorne direkt, einfach direkt
ich
vorne.
Ich bin mir sicher, damit kannst du dann direkt so ein Referenz-White Paper Case Study bei IBM veröffentlichen und bekommst dann die Red Hat-Lizenzen umsonst.
Du bekommst dein Mainframe.
Für ein Jahr. Für ein Jahr kriegst du die Red Hat-Lizenz umsonst.
Ja. Du kriegst 1 Monat lang einen Mainframe gestellt.
Nee, kriegst du den Support für den Mainframe gestellt.
Mainframe. Aber nur mit 3 CPUs freigeschaltet.
Ja, ja.
Remote oder on-premise?
Ja. Kriegst eine Azure VM.
Mainframe as a Service.
Total praktisch.
Spielt denn bei diesem Windows Linux Subsystem for Windows, oh, ich krieg's nicht hin, die Linux-Kernel-Version eine Rolle?
Eine sehr, sehr große. Besonders mit der neuen 4.20-Version.
Was kommt denn da Cooles?
Das weiß ich nicht. aber der Ingo weiß es.
Ich weiß es auch nicht.
Hat jemand Unix gelesen?
Wir haben ja das Internet. Wir lesen ja für okay, euch das Internet vor.
Ingo hat das bestimmt nur rausgeschrieben wegen dem 420.
420?
Ja, na, eigentlich sollte ja 5.0 kommen, ne? Aber
dann doch nicht.
Ist ja doch nicht gekommen. Ja. Nee, weil Torvalds wollte ja nicht kein Pattern machen und deswegen ist es jetzt 4.20 geworden und nicht 5.
Kein Pattern?
Aber, ja, das letzte Mal ist von 3.19 auf 4 gesprungen worden und jetzt will er nicht von 4.19 auf 5.
Also auf keinen Fall zweimal das Gleiche tun.
Genau.
Nachher wird einem unterstellt, man wird es immer so machen.
Ja. Yep. Oh, und dann sagt jetzt schon wieder 19, genau. Ist gleich wieder...
Ich dachte, also, nach seiner Pause wäre er geheilt.
Klar.
Also es soll auf jeden Fall total gut sein, insbesondere wenn du BPFs verwendest, also Berkeley Packet Filter Gedöns machen willst, ist irgendwas schneller geworden. Da waren noch so ein paar
Sachen. Wäre es jetzt irgendwie dabei, oder? Ist es schon? Ich weiß es immer nicht.
Und waren ein paar nette Sachen dabei eigentlich, aber ich habe schon wieder vergessen. Die letzten zwei Tage waren zu anstrengend. Nee, also wenn ihr irgendwie da seid, habt, installiert's, weil es total gut.
Macht alles viel schneller. Ist jetzt dieses Problem, ja, dass alles langsam geworden ist, weg?
Na, dieses Problem ist auf jeden Fall weg, dass sich X4-Systeme auflösen.
Das ist praktisch. Besonders, wenn man an solchen File-Systemen hängt.
Ja, ich meine, es war ja auch nur irgendwelche Rare Cases, wo das dann irgendwie passiert sind.
Stimmt, über iSCSI oder so ein Quatsch.
Ja.
Was natürlich niemand macht. Außer irgendwelche Enterprise-Leute. Aber da haben die ja den Enterprise-Contract und der Kernel wird ja erst in 20 Jahren oder so geupdatet. Ist ja auch total praktisch.
Ach so, das, was besonders neu ist, ist, ich glaube, kam das nicht von Facebook oder von irgendjemand, dass du jetzt /proc/load-average hast.
Stimmt, die haben die Nummern, die für die Load ausgegeben werden, aufgesplittet. Du hattest ja bisher diese magische Nummer, wo alles zusammengerechnet wurde. I.O. und CPU und noch irgendwelche anderen Dinge. Und jetzt ist es aufgesplittet nach I.O. und CPU. Und du kannst besser beurteilen, warum dein Rechner gerade unter Stress steht.
Genau, nennt sich Pressure Stall Information, PSI. Und das ist unter /proc/load/avg/avg, also average wahrscheinlich oder sowas. Da sind halt jetzt mehrere Dateien, in denen das drin steht und du siehst dann halt eher, liegt es jetzt am Netzwerk, liegt es am I.O. oder ist es wirklich die CPU, die da irgendwie Probleme macht. Genau, dann ist
OverlayFS kaputt.
OverlayFS ist kaputt?
Ja, also Nixdos benutzt das OverlayFS für diesen Nixdor. Ja. Und das ist jetzt wohl kaputt im 4.20er Kernel und alle sind sehr traurig, weil jetzt kann niemand updaten.
Okay, also
und
wenn
irgendwelche Patches müssen gebackportet werden und keine Ahnung, welchen weirden Shit gemacht.
Okay, also wenn ihr Nixdos verwendet, dann wollt ihr es nicht installieren. Alle anderen wollen es installieren, weil PSI ist drin und besserer oder jetzt ein neuer, schnellerer Schutz vor Spectre V2. Den hatten sie erst reingenommen, dann war er so langsam, dann haben sie ihn wieder rausgeschmissen und jetzt haben sie einen drin, der besser performt.
Aber an dem Bug wird schon gearbeitet. Hier, frisch auf dem Kongress.
Frisch auf dem Kongress. Okay. Ja. Gut, ich glaube, das waren so die beiden wichtigsten Sachen. Also ich meine, dann sind jetzt irgendwelche Sachen für AMD-Prozessor-Serien, die noch nicht auf dem Markt sind. Und KVM-Nested Virtualization ist jetzt irgendwie besser.
Dass du mehr virtuelle Maschinen in deinen virtuellen Maschinen haben kannst.
Genau, ich hab ja OpenStack tatsächlich in eine virtuelle Maschine installiert. Also dann habe ich quasi... Und in OpenStack dann wieder virtuelle Maschinen gestartet, das ist dann auch nested.
Geil.
Ja, gut, ne?
Das wünscht man sich auf jeden Fall.
Das wünscht man sich. So will man das haben, ja, genau.
Einfach mehr virtuelle Maschinen.
Virtuelle Maschinen in virtuelle Maschinen auf virtuelle Maschinen.
Yo, doch.
Also das ist so ähnlich wie...
I heard you like virtual machines.
Genau, das ist so ähnlich wie dieses Windows in Linux in Windows.
Aber da hast du wenigstens immer was anderes. Das müssen wir auch sehen, weil da hast du immer das Gleiche. Was ist denn das für ein Quatsch, bitte?
Du kannst ja, weiß ich nicht, dann in der virtuellen Maschine eine andere Architektur fahren oder so.
Ja, klar. Du kannst dein Raspberry Pi in der virtuellen Maschine dann emulieren oder
RISC V oder MIPS demnächst oder
ja, was alles, was cool ist gerade.
Ja, kann man machen, wenn man will. Gut, also das war, glaube ich, die wichtigsten Sachen zum Kernel. Ansonsten lest euch hier, könnt ihr ja Kernel-Log von Heise und von ProLinux und von Linux.org und was weiß ich verlinken und dann könnt ihr euch noch durchlesen. Aber wie gesagt, diese Auslastungsanzeige hier, das ist, glaube ich, ganz witzig. Also noch habe ich bisher noch nicht 4.20 drauf. Ich hänge noch an 4.19 hier. Mhm. 4.19.11 habe ich gerade.
Jetzt, wo wir auf den Linux geguckt haben, können wir auch mal auf Shanghai gucken.
Oh.
Und das ist super creepy.
Shanghai?
Holy shit.
Warst du da schon mal? Oder?
Nee, aber du kannst dort virtuell hinfliegen, indem du den Link klickst, den ich dort verlinkt habe.
Will man das?
Das ist so ein Megapixel-Bild, also so ein, keine Ahnung, wie viel, ich glaube 150 Gigapixel oder keine Ahnung, was riesengroß ist.
Gigapixel.
Und du kannst ranzoomen wie ein Arsch. Und du kannst den Leuten ins Gesicht reingucken.
Also ich habe hier nur Weed, Happy...
Nein, nicht das, Mann. Du sollst nicht den Weed-Typ gucken. Du musst jetzt dieses eine Ding angucken und dann musst du mal ranzoomen. Und das ist einfach so hammer-creepy.
Das heißt, man sieht jetzt auch die Kaugummis auf der Straße.
Ja, ohne Witz. Probier das mal aus. Geh mal auf die Webseite und dann guck mal ein paar Leuten ins Gesicht und sag mir, ob das nicht creepy ist oder doch.
Jo, es sieht auf jeden Fall witzig aus.
Ja.
Und jetzt kann ich da in die Autos reingucken.
Du kannst in die Autos reingucken.
Das ist schon ein bisschen krass.
Das ist so übertrieben einfach.
Und das ist jetzt auch nicht, also ich meine, in Deutschland würde ja die DSGVO da sagen.
Die wird dir direkt den Kopf abreißen. Aber in China ist das vollkommen in Ordnung. Kannst du direkt.
Es ist nicht China. Sag mal.
Shanghai, Mann. Fast China.
Das würden die Shanghainesen.
Shanghai, dafür köpfen sie dich einfach.
Skip.
Dafür köpfen sie dich auf jeden Fall, ey.
Zu Recht.
Dafür kommst du direkt ins Gulag einfach.
Okay,
ja. Jetzt haben wir alle drei östlichen Staaten beleidigt.
Weil unsere Compliance-Lampe wieder nicht da ist.
Oder? Ja, der hat sich einfach verfasst.
Der hat sich verfasst.
Ja, und das ist echt krass, weil du kannst ja irgendwie Leute beim Pennen in irgendwelchen Seitengassen beobachten oder wie sie gerade irgendwie Selfies machen oder...
In die Fenster reingucken, ja, aber die sind spiegelt.
Ja, also es spiegelt halt ein bisschen, aber du kannst Gesichter angucken ohne Probleme. Und das finde ich, also ich finde das hammer creepy, ja. Und wenn es hier jemand macht, dann wird er gepuncht.
Okay. Ich meine, es ist nur aus einer Perspektive, ne? Also das ist so ein 360 Grad Rundum-View von einer Stelle, aber es ist trotzdem...
Es ist krass einfach.
Ja, stell dir vor, du packst so ein Ding unter eine Drohne und dann ist die eine Stelle halt irgendwie recht mobil und das ist schon ein bisschen creepy.
Also ich meine auch dieses Bild, ja, also es ist nur ein 360-Grad-Bild, nur, aber du siehst alles, ja. Also du kannst, keine Ahnung, wie weit du schauen kannst, Leute zugucken, wie sie irgendwie ihre Fische gerade sauber machen beim Angeln und es ist einfach krass.
Ja, oder komische Bewegungen machen oder.
Genau, oder irgendwie. Keine Ahnung, was ist jetzt, wenn du jemanden erkennst auf diesem Bild, irgendeinen Typen irgendwie, der gerade seine Frau betrügt? Das ist überhaupt kein Problem auf diesem Foto.
Ja. Okay.
Also, ich find's creepy.
Ja.
Deswegen habe ich es hier mit verlinkt. So.
Okay.
Was haben wir noch?
Stromspeicher.
Stromspeicherfirma von Alphabet.
Alphabet war das Mutterunternehmen von Google.
Von Google, genau. Ja, die sind jetzt ein eigenständiges Unternehmen.
Und was bringt das?
Keine Ahnung.
Sie können jetzt unabhängiger agieren.
Ich weiß es nicht genau. Die haben ja vorhin
Alphabet bekommt jetzt bestimmt keine Daten mehr von denen. Das ist total sicher.
Fette Cash, meine ich sagen.
Ja, klar. In welcher Welt lebst du denn?
Darf man nicht zumindest mal noch träumen, so ein bisschen?
Ja, klar.
Also die haben irgendwie 26 Millionen US-Dollar bekommen. Unter anderem von Breakthrough Energy Ventures LLC, von Bill Gates initiierter Investmentfonds. Das heißt, es muss funktionieren, was sie machen. Ansonsten würde Bill Gates ja niemals Geld drauf werfen.
Ich dachte, der gibt nur noch Geld aus, um das Leben der Menschheit besser zu machen. Ah. Ich hätte das missverstanden.
Also vielleicht ist auch was voll Gutes für die Welt. Das kann ja auch immer noch sein. Diese Stromspeicher braucht man dafür, um so... diese Ups und Downs in deinem Stromnetz auszugleichen. Also wenn du quasi viel Strom produzierst, wenn aber gerade niemand so viel Strom abnimmt, dann würde dieser Strom sonst quasi verloren gehen.
Und genau, also man stelle sich vor, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach und könnte das jetzt quasi ins Netz einspeisen, wenn ich zu viel habe, aber vielleicht ist da auch schon so viel Strom vorhanden sozusagen, würde ich vielleicht kein Geld dafür kriegen, was kann ich machen? Ich kann mir eine riesen Batterie in den Keller stellen. Und,
aber alle wissen, dass Batterien die ganze Zeit kaputt gehen. Denk an dein Handy, ja? Nach 2 Jahren ist der Akku ein Arsch. Und so ist es mit allen Batterien.
Nee.
Deswegen.
Doch.
Nee. Wie nee?
Also ja, nee. Batterien gehen irgendwann an den Arsch, aber dein Handy-Akku geht halt speziell schnell an den Arsch.
Weil jetzt so oft geladen und
entladen. Ja, weil du den auch extrem benutzt und den extremen Bedingungen aussetzt. Ich meine.
Meine Hosentasche meinst
du? deine Hosentasche zum Beispiel.
Ist eine extreme Bedingung.
Extremely uncomfortable.
Das halt so mit irgendwie, nee, aber jetzt im Winter und so, wenn du es draußen hast, bei Minustemperaturen, das ist halt nicht gut für den Akku. Und wenn du Akkus ordentlich lagerst, dann halten die eigentlich auch schon ganz ordentlich.
Aber sie gehen trotzdem in den Arsch.
Sie gehen trotzdem natürlich irgendwann in den Arsch, aber genau. Ich meine, alles geht irgendwann in den Arsch.
Aber diese Technologie soll wohl besser funktionieren, nicht so schnell in den Arsch gehen. Und es gibt da quasi verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist hier von denen wohl irgendwie, was sagen die, Schmelzsalze, die du dann quasi erhitzt und dann wieder abkühlst, wenn du den Strom wieder brauchst, die halt zu verwenden. Anderer Ansatz, gab es ja auch diese Unterwasserkuppeln, wo du dann das Wasser rauspumpst und so. Und das ist halt ein Ansatz, der wohl nicht so schnell in den Arsch geht. Weil du da halt nichts
hast. Oder Unterwasserkuppeln, wo du Wasser rauspumpst, ist ja quasi die umgekehrte Variante von einem Pumpspeicherkraftwerk.
Genau, Pumps auf dem Berg.
Ja, genau.
Unter Wasser sehen wir zwar nicht, wie viel wir da kaputt machen, aber gemessen daran, wie wenig wir von den Unterwasserwelten bis jetzt wissen, ist es vielleicht nicht so cool, wenn wir jetzt anfangen, große Kuppeln unter Wasser zu bauen, die
Atlantis, und dann
pumpst du das leer, verdrängst also eine Menge Wasser und dann machst du die Schleuse auf, um Strom zu gewinnen und dann fällt da auf einmal so Wasser in sich zusammen und irgendwo entsteht so ein umgedrehter Tsunami.
Vielleicht ist nicht gut, vielleicht sind Schmelzsalze deswegen die Zukunft. So.
Ja.
Dafür gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich glaube, mit den Kuppeln ist auch gar nicht so weit. Also das war bloß mal ein
Prototyp. Ich glaube, das ist auch architektonisch ziemlich, oder so bauingenieursmäßig ganz schön anspruchsvoll.
Ja, aber es funktioniert. Also
irgendwie auch geiler Scheiß, stimmt schon. Ne?
Alles irgendwie schon cool. Genau, und das ist auch ein Ansatz. Genau. Und die sind jetzt unabhängig und jetzt können sie irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwas bestimmt machen. Ich finde es einfach nur cool. Also ich habe die Firma gesehen, habe gedacht, Mensch, das ist eine coole Sache, weil dieses ganze Stromzeug braucht man ja auch immer. Also Strom ist eine coole Sache zu haben und je mehr Strom wir nicht verbrennen, also
nicht quasi aus Verbrennung gewinnen, willst du
genau,
sagen?
Genau, ja. Außerdem.
Nicht aus Kohle gewinnen, ja.
Nicht aus Kohle gewinnen und den dann auch halten können, wenn wir dann quasi zu viel Strom am Tag zum Beispiel produzieren und den dann für die Nacht halten können, ist doch schon eine coole Sache. Ja, deswegen. So, was haben wir jetzt? Security-Sachen?
Ja.
Das ist nicht gut gemischt.
Magellan.
Genau, jetzt kommen diese guten SQLite-Dinge, wo wir schon geteasert haben. Und zwar hast du die News selber reingeschrieben. Ich habe hier unten nur den Chrome Crasher ergänzt. Und zwar ist das so ein Link, wo man dann auch einfach draufdrücken kann und
aber hoffentlich nur im Firefox, weil
nee, Chrome.
Nur im Chrome?
Nur im Chrome.
Surprisingly.
Ich sag nur, also wenn ihr jetzt da draufklickt und den Chrome habt, ist halt blöd.
Nee, praktischerweise muss man dann trotzdem noch so aktiv einen weiteren Button drücken, wenn man auf der Seite ist und sagen,
wollen Sie wirklich Ihren Chrome crashen? Wollen Sie wirklich
Ihren Chrome crashen? Genau, und du musst irgendwie Chrome 70 oder drunter haben. Das heißt, ich nehme mal an, wenn du jetzt einen aktuellen Chrome hast, ist das auch schon gefixt. Aber da ich selber kein Chrome-User bin, tja.
Ist noch jemand Chrome-User?
Was benutzt du da? Ein Safari oder was?
Firefox.
Firefox. Hier. Wunderbar, wunderbar.
Firefox.
Ja, ist komisch, ne? Hätte man vorletztes Jahr, glaube ich. Hätten wir vorletztes Jahr gefragt, hätten wir irgendwie alle noch Chrome benutzt?
Nee.
Echt?
Fast alle. Okay.
Also du auf jeden Fall.
Vorletztes Jahr habe ich noch Chrome verwendet.
Ja, damit bist du aber vollkommen gegen den Trend, weil Firefox verliert ja immer noch Marktanteile.
Aber nicht von uns.
Nee.
Nicht bei uns, das stimmt. Aber unglücklicherweise sind sie auch mittlerweile unter 8% oder so.
Ach du Scheiße.
Haben wir das nicht diskutiert, als Microsoft angekündigt hat, jetzt auch Chrome benutzen zu wollen?
Ja, so ein bisschen haben wir das diskutiert. Aber ich meine, es hat sich trotzdem gewandelt. Also ich bin ja von Firefox weg zu Chrome, weil es war einfach nicht mehr erträglich sozusagen. Der Chrome war einfach viel, viel besser, viel schneller, viel geiler. Und jetzt ist halt wieder andersrum.
Das stimmt. Technisch ist der Firefox auf jeden Fall nutzbar. Aber die Marktanteile spiegeln das leider gar nicht wider. Also das ist, es scheint sehr viel Menschen auf der Erde zu geben, die einfach Chrome benutzen.
Ja, weil er halt da, weil er halt schon vorinstalliert ist.
Insbesondere auf den ganzen Android-Geräten und davon gibt es sehr, sehr viele. Ja.
Das stimmt, ja. Also Chrome Mobile ist, denke ich, ein großer Punkt.
Ist genau dasselbe, warum irgendwie 95% früher den IE hatten. Also
vorinstalliert. Ja. Ist das nicht irgendwie Böse oder so gegen irgendeine Aufsichtsbehörde? Was sehe ich?
Ja, na, die EU hatte ja Microsoft dazu verdonnert, eine Windows-Version ohne anzubieten.
Meinst du, es wird die Android-Version ohne Chrome kommen?
Es kann durchaus passieren.
Ja. Und dann hast du diesen crappigen Browser, dieser Arsch-Browser. Einfach nur ein Webkit.
Sie müssen dann...
Was hier jetzt erstmal kommt, ist ja, dass bezahlt wird. Ne? Also du musst ja pro Android-Version bezahlen. Also wenn du so ein Android kaufst...
Nokia kommt bestimmt mit Symbian nochmal um die Ecke.
Die graben das wieder aus, überhaupt kein Problem.
Ich wäre dafür, dass irgendjemand noch Selfish nimmt, aber...
Ja, klar. Das ist eine tolle Idee, die du da hast.
Ja.
Erzähl mir mehr.
Echt?
Nee.
Das klingt gut.
Jedenfalls, worum es ging. Es ging
darum, dass man es kaputt machen kann.
Genau. Es ging um Magellan.
Stimmt.
Es ging darum...
berühmte Abschweifen haben wir wieder fabriziert.
Ach...
Jedenfalls, wir wurden gestern auch ein bisschen dafür gelobt, also.
Ja. Aber nur ein bisschen. 50%, würde ich sagen. Jedenfalls.
Genau, bei SQL.
Genau, es gibt eine Schwachstelle in SQLite, die kann genutzt werden, um, was der genaue Angriff.
Warum Overflow. Heißt es Magellan?
Das hat halt jemand so genannt.
Magellanische Wolke, Magellanstraße.
Mhm. Genau.
Malegan-Eis, nee.
Jetzt. Es geht nur darum, dass du diese Schwachstelle verwenden kannst, um Remote Code Execution zu erreichen auf dem System. Und das aber nur, wenn quasi die APIs von SQLite auch nach externen exportiert werden. Und beim Chrome ist es halt genau das. Du hast einen Chrome und der benutzt SQLite für, ich glaube, den Local Storage oder so. Und das kannst du dann verwenden, um andere Leute Computer zu ownen, obwohl SQLite ja eigentlich nur so eine lokale Datenbank ist und gar kein Remote Interface hat. Genau, hat Namen, muss gut sein.
Aber Video, Sound, Logo.
Die haben nur einen Namen.
Ja, das geht nicht. Das ist auf dieser, wir haben nochmal, die hatten neue Sounddesign und so, die letzten.
Die
richtig guten hatten.
Die richtig
Marketing.
Die richtig guten.
Also, die nächste Lücke bitte mit Trailer.
Ja.
Mit Teaser und einem Trailer.
Ja, genau. Beiden. Demnächst im Kino. Genau, mit McAfee.
Was
mit John Kim.com.
Bei der Powers Combine. Sie machen die krasseste Schwachstelle der Welt.
Schlimmer als Spectre, schlimmer als Meltdown.
Remote Code Execution in Windows und Linux.
Auf auch Linux.
Genau, in deinem Windows vor Linux.
Subsystem.
Linux vor Windows Subsystem. Boom.
Der kurze Zwischenfrage aus dem Chat.
Wurde
schon beantwortet. Es hat jemand nach dem Livestream gefragt. Den findet man natürlich, Link wurde im Chat gepostet.
Okay, alles klar. Wir waren gerade so schön drin und du hast es rausgebracht. Ey, ich habe mich so gefreut auf diesen Teaser-Trailer.
Ich hatte ein bisschen Angst, wie es weitergeht. Deswegen habe ich einen Interrupt geworfen.
Bailout.
Das hätte jetzt natürlich auch voll was gebracht, das jetzt noch im Chat zu oder im Stream zu sagen.
Ich wollte es von euch wissen, um es schreiben zu können, aber hat ja schon jemand gemacht.
Dann hättest du auch auf Twitter gucken können.
Tja, kannst du mal sehen. Jedenfalls nächstes Mal, ja.
So hatte ich einen Grund, euch zu unterbrechen.
Okay. Ja. Guter Punkt, machen wir weiter.
Kannst du jetzt wenigstens eine genaue Überleitung?
Warum sind das alles so meine Dinger hier drin? Okay, alles klar. Nächstes ist dein. Das ist
Überleitung.
Ich hab die für dich.
Nee, also wenn
jetzt bin ich gespannt. Jetzt.
Ja, du hast eine Überleitung, aber nicht für mich, sondern für Markus. Wenn es schon Leistungsschutzrecht ist, dann kann der Markus das machen.
Ist ja schon eine Leistung für so, für so eine Schwachstelle, einen Trailer zu machen. Wir sind bei dem Leistungsschutzrecht in Deutschland, wenn man seine Leistung dann auch schützen will.
Schlechte Überleitung für 300.
Super gut.
Also nehmen wir an, jemand hätte einen Trailer gemacht und jemand anders wollte ihn auf seiner Website verlinken. Dann würde das Leistungsschutzrecht greifen. Was aber laut General-EU-Anwalt, Europäischer Gerichtshof, nicht angewandt werden darf. Weil die EU hätte Leute darüber informieren müssen, bevor es beschlossen worden ist.
Wen hätten sie denn informieren müssen?
Ja, die Bundesregierung hätte die EU vor dem Beschluss des, in Anführungsstrichen, Google-Gesetzes informieren müssen.
Ach so, es geht jetzt nicht um das Leistungsschutzrecht, was die EU gerade einführt, sondern.
Leider. Es geht nicht, dass...
Das musst du schon dazu sagen.
Ja.
Also es geht um das alte, der...
Den Deutschen gilt, aber nicht angewandt wird.
Ja.
Deswegen, eigentlich demonstriert wurde, dass es nicht funktioniert. Ja. Und was die EU jetzt trotzdem einführen möchte...
Naja, die führen ja immer die guten Sachen ein, weil die Deutschen ja darauf pochen, guten Sachen einzuführen, weil das ja so gut bei ihnen geklappt hat.
Ja, und
klar, so gut nicht angewandt wird dann.
Und da hat die EU jetzt gesagt, ihr hättet das gar nicht machen dürfen, weil ihr hättet erst mit der EU drüber reden müssen.
Ja,
wahrscheinlich haben sie dann in so einem Nachsatz gesagt, aber macht euch keine Sorgen, wir machen das Gesetz ja gerade und dann ist alles gut.
Für euch. Kein Problem. Wartet noch 2 Wochen die Füße still, dann geht's schon weiter.
Ja. So ist das, tragischerweise. Also Leistungsschutzrecht bleibt Thema. Man muss weiter
bangen,
beobachten, was sie da jetzt gerade ausklamüsern und möglichst viel dagegen arbeiten.
Ja.
Ich habe mehr neue Infos habe ich nicht. Am besten das Blog von Julia Reda anlesen.
Okay.
Oder kannst auf ja netzpolitik.org oder
mit verlinken. Oder kannst du das auf deinem Tablet nicht?
Ja, es ist immerhin immer noch nur in der Beratung und noch nicht beschlossen.
Alles klar.
Ja.
Hochhalten.
Leute anrufen, Druck machen.
Genau,
auf die Straße
drüber
gehen.
Reden, andere Leute zu motivieren, mit Politikern drüber zu reden, also vor allem die Negativstimmung dem gegenüber an die
Sollst du jetzt mit Leuten darüber reden, dass die mit Leuten reden?
Ja, mit Leuten darüber reden, dass die mit Politikern reden. Wenn nur wir darüber reden, wir haben ja schon mit denen geredet, also müssen wir jetzt andere motivieren, auch mit denen zu reden.
Ja, okay. Redet einfach auf die Politiker ein, bis sie es einsehen.
Ja. Das ist eine Challenge.
Ja.
Aber muss gemacht werden.
Challenge accepted.
Someone's gotta do it.
Genau.
Es gibt so viele Aufgaben.
Yep.
Ja.
Kommen wir zu Amazon.
Oh, das war so eine tolle Überleitung, die ich mir da überlegt
habe. Ja, dann komm.
Du hast einen.
Nee, mach mal. Die hätte ich mir aber jetzt ganz spontan ausgedacht.
Ja, ich bin gespannt. Die letzte war ja schon bombastisch.
Nee, ich krieg nicht. Jetzt kann ich nicht mehr.
Unter Druck kannst du also.
Ja,
nicht,
ja.
Ja, aber vielleicht kann Amazon ja unter Druck.
Nee? Unter Druck überwachen.
Den Druck ausüben.
Kann ja unterdrücken.
Unterdrücken können die auf jeden Fall.
Ja.
Amazon hat ja viele schlechte Ideen schon gehabt. Und kommt aber damit voll gut an. Zum Beispiel mit diesem, wie heißt die, Amazon Alexa Shit.
Ja.
Was die ganze Zeit in deinem Haus dich ausspioniert.
Ja.
Das ist eine wunderbare Sache. Leute lieben das.
Ja.
Passend dazu hat Amazon neue Pläne, nicht nur dich auszuspionieren, sondern alle anderen Leute auch, die an deiner Haustür vorbeigehen oder in dein Haus rein wollen. Dass die
der Paketbote.
Zum Beispiel.
Den auszuspielen.
Deine Oma, die
meine
vorbeikommt.
Oma. Ja.
Na gut, komm ich vielleicht. Ja. Dein Stiefcousin oder was weiß ich. Irgendjemand, irgendjemand, der bei dir
ein- und ausgeht. Ja. Der Hausfreund.
Auch zum Beispiel. Oder irgendjemand, der auch nur einmal bei dir vorbeikommt. Zum Beispiel, wenn ich bei dir vorbeikommen würde und du hättest von Amazon diese tolle Kamera an deinem Haus dran, dann würde das Patent, was Amazon jetzt angemeldet hat, würde dafür sprechen, dass du dann das Bild von mir siehst auf deinem Handy oder so,
ja.
Aber Amazon auch.
Ja, will ich ja auch. Die müssen das ja checken, ob du überhaupt da rein darfst.
Genau, und das ist auch deren Patent.
Ich lade also Bilder hoch von Leuten, die rein dürfen.
Also die würden quasi für dich über künstliche Intelligenz sagen,
das ist
ein Einbrecher.
Felix. Nee, das ist der Felix, der darf rein.
Zum Beispiel. Oder das ist ein Einbrecher.
Das ist der Felix, der ist ein Einbrecher, der darf rein.
Ja, zum Beispiel. Ein Reinbrecher.
Ja, kein oder Problem. Zweibrecher. Oder
ich glaube, das Attributieren, das macht Amazon automatisch. Du musst nur sagen, darf rein, darf nicht rein.
Ja, und genau, sie werden direkt Leute verpetzen, die suspicious aussehen. Und das ist schon echt super creepy.
Was meinen Sie mit suspicious?
Das du steht leider.
Vorschläge. Leute, die diese Person in ihre Wohnung lassen, ließen auch diese Person in ihre Wohnung.
Dann ist einfach nur die gleiche Person.
Also. Wenn das so gut funktioniert wie ihre Produktvorschläge, dann.
Deswegen, ja, ist einfach fünfmal die gleiche Person.
Naja, sie verdienen sehr viel Geld damit.
Ja.
Wenn sie diese Person in die Wohnung lassen, sollten sie diese Produkte kaufen.
Ja, ja, wenn sie jetzt diese Schuhe gekauft haben, wollen sie bestimmt noch dreimal weiterkaufen.
Ja, kann man immer gebrauchen.
Bestimmt.
Ja. Das ist wunderbar.
Ja, ja, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, Amazon hat das nicht implementiert. Amazon hat ein Patent angemeldet, womit sie in ihren Doorbells, die sie zusammen mit Alexa anbieten wollen, haben sie die schon im Programm?
Ich glaube, die haben sie noch nicht im Programm.
Die anbieten wollen, dann direkt die Gesichtserkennung mit implementieren.
Ja.
Und das wirft natürlich Fragen auf.
Genau, also nicht nur die Gesichtserkennung, sondern halt auch faces of people walking by a doorbell camera with a photo database of persons that they seem suspicious.
Das wird schwierig in Deutschland. So Videoüberwachung öffentlicher Raum.
Das ist ein großes Problem.
Da darfst du nicht.
Ja, in Deutschland hast du wenigstens Gesetze gegen sowas. In vielen anderen Ländern ist das dann einfach so, ist halt egal, kannst du machen, was du willst und ja.
Ja, genau. Also das ist
echt problematisch. Aber haben sie, war das nur ein Konzept? Ich dachte,
nee, das ist ein Patent.
Ja, ja, aber sie hatten das irgendwie, das mit irgendwie, du hast so ein Ding an der Tür. Ich dachte, sie hätten auch schon Prototypen.
Genau,
oder so.
Nein, das, wo du den Paketboten reinlassen kannst und den Paketboten dabei beobachten kannst, wie er das Paket abgibt.
Ja,
stimmt,
genau.
Es gibt doch sowas.
Gibt's das schon?
Ich hab gedacht, das war nur für dein Auto. Dass er hinten das Auto-Ding auch machen kann.
Ich war in Amazon?
Ja!
Was?
Der kann dann hinten in dein Auto Rückfach. Nein, der kann dann das scheiß Paket ablegen.
Der kann sich dann noch eine schlafen legen.
Ja. Ich glaube, der muss arbeiten. Er hat keine Zeit für Schlafen. Jedenfalls hier zusätzlich: likewise, homeowners can also add photos of suspicious people into the system.
Ja, ja, und mit suspicious meinen sie dann vermutlich
deinen Nachbarn zum Beispiel. Also das ist einfach hammer creepy. Das ist quasi fast so creepy wie diese super 360-Kamera in Shanghai. Das
ist echt auch nicht okay.
Nee,
aber der Markt ist auf jeden Fall da und ich glaube, demnächst haben das alle, weil es haben sich auf jeden Fall ganz viele Leute in Deutschland haben irgendwie unterm Weihnachtsbaum sowas gefunden, was auch zuhört, weil es kam zu großen Ausfällen dieses bekannten Systems namens Alexa. Am 25. Dezember?
Das stimmt.
Das stimmt, hast du es gemerkt, oder wie? Bei deinem?
Ja, ich war bei meinen, wie heißt das?
Schwiegergedöns.
Schwiegergedöns.
Ja.
Und die hatten so ein Shit und er hat gesagt, sorry, ich konnte nicht verstehen. Und ich so, nice. Wunderbar, danke.
Und das ist eben das Erschreckende, wenn nicht gerade Weihnachten ist, funktioniert das Zeug eben so gut, dass es von Hinz und Kunz sofort akzeptiert wird. Also die Acceptance Rate von Alexa als Überwachungsgerät im Haushalt ist erschreckend hoch.
Ich finde es immer noch super creepy.
Ist es auch.
Alle, ich glaube,
oder
ist es creepy, aber
ich war sehr froh, ich konnte Weihnachten Verwandten erklären, dass das ein Lauschgerät ist, die es noch nicht bei sich zu Hause stehen haben und die Leute, glaube ich, die sind jetzt erstmal sehr abgeneigt, sich sowas ins Wohnzimmer zu stellen.
Ja, oder wenn sie es bekommen hätten und es gleich am ersten Tag nicht funktioniert, hätte es gesagt, ja, ist kaputt, muss man wieder zurückschicken. Es funktioniert leider nicht.
Ja, das,
kannst
das
du dafür
wäre, die,
ein paar echte Bücher
wäre
kaufen.
Die richtige Reaktion gewesen, das stimmt, ja.
Ja, also war wohl so unter Stress dieses System, dass sich Alexa oder dieser Echo nicht verbinden konnte und entweder dann gesagt hat, ja, ich kann dich nicht verstehen oder überhaupt gar nicht zum Service gekommen ist, sich eingebucht hat, was auch immer. Das ist schon ein bisschen krass. Also ich meine, das ist Amazon, ja, die spawnen halt einfach irgendwie noch ein Rechenzentrum irgendwo hoch. Das sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein, ihren Service da zu skalieren, wenn man schon einer der größten Cloud-Provider auf diesem Planeten ist.
Da wäre ist der Stellungnahme von Ihnen interessant, wo Sie drin beschreiben, was da eigentlich los war.
Ja, echt, haben Sie
eigentlich? Nein, wäre völlig interessant. Das ist, weil tatsächlich einfach noch mehr Container hochfahren, damit scheint es ja nicht gewesen zu sein.
Ja, oder sie waren sie ja. So überrascht, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich meine, die müssen doch wissen, wie viel Zeug sie in den letzten paar Wochen verkauft haben.
Die Sache ist ja, die wissen ganz genau, wie viele von diesen scheiß Boxen sie verkauft haben.
Genau.
Ja.
Also ja, aber ich glaube, der Laden ist groß genug, die wissen, wie viel sie produziert haben. Und die können wahrscheinlich auch prognostizieren, alles klar, Weihnachten gehen davon 2 Millionen mehr ans Netz. Ja. Aber eventuell waren da einfach so diese Load auf einmal in der DevOps-Abteilung nicht angekommen. dass die nicht drauf vorbereitet waren.
Aber du weißt doch, drei Wochen lang siehst du doch, dass deine Zahlen für dieses Ding steigen.
Genau. Du weißt auch ganz Amazon genau, dass die Leute...
Verdammter Konzern. Auch da...
Ja, ist vielleicht...
Aber
ja.
Du weißt auch ganz genau, dass diese ganzen Geräte zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt alle angeschlossen werden. Nämlich jeweils in der Zeitzone um 16 bis 18 Uhr oder so. Also es ist jetzt keine Wissenschaft. Ja.
Naja, die Ausfälle waren ja am 25.
Stimmt, die waren einen Tag später.
Gut, da hat man es vielleicht mal eingesteckt und irgendwie noch nicht verwendet oder
nur ausgepackt oder so.
Und morgens, wenn man dann endlich zur Ruhe kommt und mit den Sachen auch richtig spielen kann, ja, dann hat es nicht funktioniert.
Ich habe am 25. weniger Ruhe als am 24. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche Sache.
Das ist eine persönliche Sache, ja.
Ich habe herausgefunden, wie das Amazon-Ding hieß, was wir vorher im Kopf hatten. Und zwar heißt das Amazon Key. Und das ist so ein Ding, so ein Smart Lock mit Kamera. Und du stellst halt eine Kamera hinter deine Tür. Und du hast dann halt so ein Smart Lock und du kannst dann zuschauen, wie sie dein Paket hinter deine Tür legen.
Toll.
Ja. Du hast die Kamera dann halt nicht an der Tür, sondern in deinem Haus.
Genau.
Voll damit das gute Feature.
Damit du den Einbrecher siehst.
Genau.
Ja. Der dann die Kamera einfach umschmeißt und ist gut.
Genau, und es gab da, glaube ich, auch irgendwie, nachdem sie es herausgebracht haben, irgendwie Bugs und Probleme und...
Aber das gehört ja immer dazu.
Wie das immer so ist. Aber genau, das gibt's schon.
Das andere Ding ist dann neu, diese...
Und das andere Ding, ja.
Aber das kann man natürlich dann auch direkt integrieren. Wenn du Amazon Key schon hast, kannst du ja auch das einfach hernehmen.
Genau, und dann kannst du dir noch eine Alexa dazustellen und kann sich mit Mindbrecher auch noch unterhalten.
Perfekt.
Voll gut.
Klauen Sie bitte nicht das aus der ersten Schublade.
Bitte. Genau. Das ist nicht gut.
Genau.
Bitte nicht hier reingucken.
Ja, gehen Sie bitte weiter.
Hier gibt es nicht zu sehen. Ich habe keine Smart Home Devices in meiner Wohnung.
Genau.
Gut. Apropos, ich könnte jetzt mal von hier mal mein Haus anmachen.
Und, warum?
Und die Jalousien runterfahren und so.
Ja, aber ist ja auch egal. Plex.
Plex, genau.
Stats.
Habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Plex, der self-hosted Media Server Streaming Encoding Dingsy.
Ja.
Voll gut. Und bisher, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, habe ich dieses Tautuli oder wie es früher mal hieß, PlexPy benutzt. Das ist so ein Ding, wo dann halt hinten raus noch so ein bisschen Statistik fällt, wo man ein bisschen sieht, so ja, dieser Film wurde irgendwie so oft gestreamt und irgendwie so ein bisschen Übersichtsstatistik über den Monat. Und jetzt in der neuesten Plex-Version ist das jetzt integriert in Plex selber. Und so will man das, glaube ich, eigentlich auch haben, weil man will nicht noch so ein extra Python-Krepel nebenher hosten.
Okay, das ist ganz cool, wenn es einfach dabei ist.
Genau, und jetzt ist es einfach in Plex drin und dann kannst du beispielsweise schauen, welcher Film am meisten gestreamt wird oder welches Album am meisten gehört wird oder irgendwie wie viele Stunden Leute irgendwie rein versenken in Serien. Oder halt auch, wie viel man
das selber... Das will ich gar nicht wissen.
Man will es vielleicht gar nicht wissen, man muss es ja auch nicht anschauen, aber man kann.
Man hat die Möglichkeit.
Und ich finde das immer ganz interessant zu sehen, so, ups, in der Zeit hätte ich vielleicht mal was Schlaues machen können.
Nee.
Genau.
Man muss ja auch entspannen, weißt du? Also finde ich völlig okay.
Genau.
Man kann nicht immer nur produktiv sein.
Ja, aber so viel entspannen.
Genau. Aber 30 Stunden in der Woche entspannen ist er vielleicht.
Oh, ist schon okay.
Geht schon.
Apropos Entspannung. Ja. FreeBSD. Wenn du das keine Entspannung brauchst, das findet dann kannst du FreeBSD versuchen.
Das kann nur einer entspannen finden, ja.
Das, also ich weiß nicht. Ich habe alle meine Systeme nachgezogen.
Wohin? 12.
Das war
FreeBSD 12.
Mhm. Das Geil. War sehr entspannt.
Ah, siehst du, das, sehr entspannt.
Das Einzige, was nicht hochkam, war ein Server.
Und was ist das gewesen?
Das Problem ist da aber die Hardware, die einfach bei, nach gewissen Reboots sagt, so, ja, nee.
Reicht jetzt, bitte F1 drücken, um weiterzufahren.
Ich will jetzt irgendwie doch nicht wieder hochkommen, das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Muss man die Tastatur anschließen.
Ja, da muss ich dann mal vorbei und vielleicht mal, ja, resetten und dann geht das auch wieder. Wenn er läuft, läuft er, aber irgendwie rebooten ist da immer so 50-50, manchmal kommt er wieder hoch, manchmal nicht.
So das ist bisschen, unpraktisch, das heißt niemals neu starten.
So ein bisschen schade, ja genau. Und ich, ja.
Wie sieht es bei FreeBSD aus mit dem Kernel automatisch nachladen Dingen?
Live-Patching?
Ja.
Gibt's nicht oder nicht, dass ich wüsste.
Vielleicht kommt es bald.
Vielleicht.
Mit FreeBSD 23.
Vielleicht, ja.
Das wäre gut.
Das wäre voll gut.
Oder 42.
Keine Ahnung.
Nee, also, nicht zu spät.
Ja. Aktuell gibt's nicht, also zumindest nicht, dass ich das wüsste. Genau.
Unter Linux gibt es ja auch nur theoretisch. Ich habe das noch nicht wirklich gesehen.
Es funktioniert, glaube ich, auch nur so halb und dann nur für gewisse Dinge und dann hast du einen Kernel, wo zwar gewisse Dinge gepatcht sind, andere aber nicht und du weißt nicht so genau, was überhaupt.
Ja.
Und
die Module passen dann immer wieder nicht.
Es ist natürlich auch allgemein irgendwie schon auch ein bisschen kritisch, weil du bietest dann ja ein Interface für andere, vielleicht nicht so gute Programme, Dinge im Kernel live zu patchen.
Ach, das stimmt. Aber Rootkits können das ja auch so.
Genau.
Wir können einfach reinkrebeln irgendwo, ist auch okay.
Genau, aber du bietest jetzt halt auch noch ein Interface zum Reinkrebeln an.
Ja,
ob
das stimmt.
Ob das so geil, immer wirklich immer so geil ist, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ja, nicht rebooten müssen, ist eigentlich schon.
Wäre eigentlich schon eine coole Sache, speziell für deinen Use Case jetzt.
Genau, speziell, wenn man scheiß Hardware hat.
Ja.
Wäre das. Vielleicht könnte ich auch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und den Server mal ersetzen.
Habalapap.
Aber ich meine.
Keiner hat Geld.
Wo kommen wir da hin?
Alle haben nur viel zu viel Zeit.
Genau.
Außerdem. der hat keins von beiden.
Und gerade sagen. Schön wäre, wenn ja wenigstens eins davon passen würde.
Nee. Genau, was gibt's denn Neues in FreeBSD 12?
Was gibt's denn Neues? Beispielsweise, dass du jetzt Beehive, das ist ihr Virtualisierungs-Dingsy, im Prinzip so wie VirtualBox oder so, in einem Jail, also im Prinzip sowas wie Container, also LXC oder so, laufen lassen kannst.
Okay.
Was schon ein bisschen
cool ist.
Praktisch ist, ja. Weil dann kannst du das wirklich so schön voneinander trennen und sagen, ja, ich habe hier zwar mein Windows, aber das läuft halt irgendwie so super isoliert von allem.
Genau, und in dem Windows-Subsystem von Linux.
Genau. Ich habe da mein FreeBSD mit einem Jail, wo drin Windows-VM in Beehive läuft und da drauf installiere ich mir dann das Red Hat.
Endlich wieder. Damit du doch Linux wieder Linux
Enterprise
benutzen kannst.
Genau, zum Rumkrepeln. Was haben sie denn sonst noch so gemacht? Ein bisschen Capsicum. Das ist dieses, wie heißt denn das? Sandboxing im Prinzip, wo du Dinge abgeben kannst bei Programmstart und sagst, dieses Programm wird irgendwie nie Files lesen oder so.
Okay.
Oder wird genau einmal Files lesen und gibt sie nachher ab. Das heißt, wenn die Applikation danach irgendwann geowned wird, kann sie halt trotzdem keine Files mehr lesen. Also weil viele Daemons, beispielsweise so ein Nginx, startet ja irgendwie auf, liest sich irgendwie die Config und muss dann vielleicht irgendwie keine Files mehr lesen. Nginx ist es vielleicht ein dummes Beispiel. Anyhow.
Aber der könnte keine Files mehr lesen, wenn er nur ein Proxy wäre.
Wenn er nur ein Proxy wäre, würde das vielleicht gehen.
Ja.
Aber es gibt viele Programme, wo es reicht, wenn es einmal die Config eingelesen wird und dann muss es eigentlich irgendwie nichts mehr mit Files machen und dann kann man die Permission einfach abgeben und sagen pff. Und dann kann der Daemon oder so, der dann läuft, halt irgendwie nur ein sehr kleines Subset von Dingen überhaupt noch machen, was es halt schwieriger macht, Exploits darin dann auszunutzen.
Okay.
Und dann halt irgendwie so das übliche Netzwerktreiber für 100 Gigabit Ethernet und
das ist cool.
So Kram.
Aber das braucht man ja als Privatperson.
Genau, das.
Also sie sind halt schon noch relativ teuer. Das darf man nicht vergessen.
Das ist halt leider immer noch
viel. Auch obwohl die 10 Gigabit sind schon bezahlbar, aber eigentlich will man ja 10 Gigabit über R45 dann
ja. Aber es
ja. Aber ist auch billiger, also wird langsam billiger,
ja,
weil
das,
man
das dauert,
der Linux halt die, eigentlich nur die Intel-Karten haben will,
ja,
weil die funktionieren halt auch, ja, auf der Box, die steckst du rein, die tun,
ja,
während es gibt ja welche mit so einem anderen Chip drauf irgendwie und dann musst du dann erst das Zeug runterladen, Kernel selber kompilieren und dann gibt's das nur für bestimmte Kernel-Versionen und es macht einfach keinen Spaß.
Ja.
Die Karten gibt es zwar für irgendwie 100 Euro, aber...
Ja. Also gebrauchte Intel-Karten kann man relativ gut kaufen, auch so für die 100, 150 Euro geht es schon. Also das waren auf jeden Fall die Glaskarten, ne?
Ja, ja, aber also mein Switch, den ich jetzt mir gekauft habe, der kann auch zumindest auf zwei Ports diese 10 Gigabit machen.
Ja, das reicht ja
also
nicht.
Also wäre eigentlich schon gut. Ist irgendwas, oder?
Nee, ich gehe jetzt, aber wenn ihr die Aufnahme, wenn ihr fertig seid, einfach Aufnahmen stoppen. Speichern.
Okay.
Also wir kriegen gerade die Freigabe weiterzusenden. Für alle, die sich
genau.
jetzt gewundert
okay.
haben.
Okay, kriegen wir hin.
Das ist super, vielen Dank.
Danke. To infinity and beyond.
Wann fängt der nächste Podcast morgen an?
Nee, so lange will ich nicht mit euch machen.
Auch 10 Gigabit, braucht was für Kabel?
Kannst du mit RJ45, mit den ganz normalen?
Nein, kein 6A oder...
Ach so. Ja, es kommt halt auf die Länge drauf an.
Und ja, keine Scheißkabel halt.
Und es kommt halt drauf an,
genau, flachen Kabel.
Ob beide Seiten halt nur 10 Gigabit können oder ob sie auch die Zwischenschritte können. Die haben ja dieses NBASE-T gemacht, wo du auch 2,55 und 10 hast.
Ja.
Und da handeln sie es halt miteinander aus und merken halt, okay, die Strecke ist zu lang, wir fallen noch 5 zurück,
ja,
oder fallen noch 2,5 ja, zurück. Und dann hängt es halt wirklich an der Strecke, da, wie lang das Kabel ist. Gänzt also ich meine,
Streckenlängen?
Aber 10 Mega, da geht's, glaube ich, sollten 100 kein Problem sein. Also 10 Gigabit kein Problem sein. Aber kommt halt immer drauf an.
Also eher was für innerhalb eines Raums.
Ja.
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 Innerhalb eines Hauses muss ich dann auf 5 Gigabit runtergehen und oder 2.
Muss oder einfach Glas ziehen, ich meine.
Oder Glas ziehen, ja. Aber Glas auch. Ist halt immer blöd.
Ja, ja, aber Glas brauche ich immer.
Ja.
Also das ist halt das, was mich davon abgeschreckt hat.
Ja, aber ich meine, wenn ich also ich habe jetzt auch kein Glas verlegt, ich habe auch nur Kabel, Cat7-Kabel gelegt, in jeden Raum mindestens eins, ein paar, manche sogar mehr. Und ich habe aber noch ein Leerrohr liegen, wo ich mir die Möglichkeit offenhalte, dann irgendwann mal zwischen weiß ich nicht, Keller und Dachgeschoss oder so, dann nochmal ein Glasfaser zu ziehen irgendwann. Kann man ja dann mal machen.
Irgendwann mal.
Irgendwann mal, wenn irgendwann wieder mal. Geld und Zeit und...
auch noch.
Was ja, na,
braucht, ey.
Ja, na, du brauchst entweder das eine oder das andere.
Nein, nein, optimalerweise brauchst du beides. Der perfekte Zustand ist beides.
Beides und das in rauen Mengen.
Ja.
Ja. Das wäre super, ja. Aber es ist ja Utopie. Also
ja,
entweder hast du viel Geld, dann kannst du es machen lassen, ja, oder du machst es selber, dann brauchst du aber die Zeit. Ja, das ist so ein bisschen der Trade-off. Oder man hat zufälligerweise alles, weil man im Lotto gewonnen hat oder
alles und mehr.
Ja. Und nur noch zum Spaß arbeiten geht oder so.
Das wäre eine coole Sache.
Ja, okay, sind wir durch. 10 Gigabit kauft's. Also ich hätte auch gerne welches, so für Laptop gibt es jetzt noch nicht viel, aber wie gesagt, für wenn man entweder hat man schon Mainboard, was 10 Gigabit kann, ja, gibt es ja auch so ein paar, oder wie gesagt, wenn man Linux verwenden will, dann die Intel-Karten sind die am besten, weil die reinstecken und tun und die anderen mit diesen anderen Chipsets hat man eventuell Probleme.
Ja,
also würde ich nicht empfehlen.
Wofür es interessant wäre halt für schnell auf die Sachen auf NAS zuzugreifen und
genau,
dann ist da so ein Rattenschwanz dran. Dann braucht man NAS mit 10 Gigabit Interface und das NAS braucht SSDs, weil die
sonst nicht so schnell arbeiten.
Nicht
aber
so schnell die Daten ran schaffen.
Es gibt tatsächlich mittlerweile viele NAS-Systeme, die 10 Gigabit haben.
Ja.
Und selbst bei denen für 200 Euro schon. Also da
langsam kommt, das ist ganz cool. Ja.
Das kommt langsam.
Das stimmt. Also und die haben auch alle RJ45, also die haben
genau,
kein Glas.
Genau.
Das darf man nicht vergessen. Die haben alle quasi diesen Standardstecker.
Und ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich habe so einen ziemlich coolen, ich glaube 5-Port-Switch, auch mit 10 Gigabit gesehen, der eigentlich preislich, glaube ich, auch ganz okay war.
Netgear also, oder irgendwas.
Ich bin mir eben gar nicht mehr sicher. Ich glaube eben, es war kein großer, es war irgend so ein kleiner Hersteller. Ich muss mal schauen, ob ich den nochmal finde. Aber ich habe so das Gefühl, es kommt so in den nächsten 5 Jahren oder so, werden wir 10G haben.
Ja, ist, also ich meine, wir hatten jetzt irgendwie 10, 15 Jahre 1G. Jetzt muss mal langsam ja, was anderes
langsam
kommen.
Zeit.
Ja, also auch für einen Consumer. Ich meine, im Rennzentrum ist 10G ja schon wieder langsam. Da bist du ja jetzt eher schon bei 50 oder 100 oder sowas. Oder noch mehr. Aber so zu Hause, ja, gerade für die Verbindung zum NAS. Ja. Also wenn ich wieder Geld habe.
Ja, aber eben, man muss einen Komplettaufwasch machen. Es reicht nicht, das Kabel zu tauschen oder halt die Netzwerkkarten zu tauschen.
Also in meinem Fall würde es jetzt reichen, die Netzwerkkarte zu tauschen. Hätte ich 10G.
Der
Switch kann es, der Server kann es noch nicht.
Ja, also schafft dein Server denn auch die Daten so schnell ran? Also ich glaube einfach, mein NAS würde da nicht dem nicht gerecht werden.
Ich habe einen RAID 10 ButterFS, das geht bestimmt.
So, bevor wir über Dateisysteme reden, kommen wir zu unseren Themen.
Nee.
Was?
Nein.
Nee.
Da kommen wir von dem einen Hobby zum anderen Hobby erstmal noch.
Genau.
Zu deinem Hobby da.
Ja, netter Versuch, würde ich sagen.
Genau.
Du machst ab und zu hier so klick, klick. So
ja, Foto, genau. Klick, klick. Ja, ja. Na, ach so, die beiden, ach so. Ja. Richtig. Ja, neue Version von
Raw Therapy.
Raw Therapy.
Und zwar die 5.5.
Was ist neu?
Ich habe reingeklickt, ich habe es wieder mal ausprobiert.
Funktioniert noch, super.
Es funktioniert immer noch. Ich komme leider immer noch nicht mit dem UI klar.
Nee, deswegen mag ich Darktable halt einfach besser. Lieber.
Also. Mag Darktable auch besser als Raw Therapy immer noch. Aber arbeiten kann ich irgendwie trotzdem mit beiden nicht. Darum bin ich immer noch irgendwie.
Deswegen mache ich keine Fotos mehr, weißt du? Pop-Pop.
Genau, ja.
Also es ist relativ einfach.
Ich drücke jetzt Adobe halt irgendwie die 10€
das Strafgebühr ist nicht
ab
in Ordnung.
Für Lightroom.
Nee. Dagegen.
Und das Traurige ist, ich habe einen Dual Boot für Windows, damit ich das überhaupt machen kann. Das ist echt
traurig. Hast du das
traurig.
Gehört?
Das ist wirklich traurig.
Dual Boot erstmal für FreeBSD evangelisieren und dann, ja, ich habe einen Dual Boot für Windows, damit ich irgendwie
Fotos machen kann.
Dabei gibt es Raw Therapy.
Und Darktable.
Und Darktable. Ey, und du, ey.
Darktable ist schon
harter Tobak.
Ich
zahle die Strafgebühr ja auch, aber ich benutze ja wenigstens kein Windows für.
Ja. So sieht's
aus. Wo benutzt
du
das denn? Unter Linux?
Nee, aber so ein anderes BSD. Ah.
Zumindest mal ein Unix, genau.
Unix, wunderbar. Unix ist auch nicht frei.
Die Featureliste von zurück zu Raw Therapy. Die Featureliste ist ganz cool. Also ist ein relativ langer Blogpost und das Interessanteste für den Normal-Foto-Entwickler, glaube ich, sind die beiden Features, die in der Nachbearbeitung von Fotos. Also einmal haben sie dieses Haze Removal, also dass man Dunst auf Fotos entfernen kann jetzt drin. Das ist, ich denke auch, dass das in Lightroom und in den Apple Photo Tools so ein sehr beliebtes Feature ist.
Stimmt,
also einfach, weil wenn du irgendwo auf der mit einer schönen Aussicht was fotografierst, dann liegt in den meisten Tälern liegt halt doch irgendwie Nebel und so. Und dieses Tool lässt das sehr, sehr gut aufklaren. Das andere nennt sich Softlight und da gehen sie hin und benutzen eine Simulation von mehreren Entwicklungsstufen desselben Bildes, was sie übereinander legen, um eine bessere Ausleuchtung zu erreichen.
Ah,
das ist
cool.
Auch, um aus einem Schnappschuss einen noch schöneren Schnappschuss zu machen, ein sehr interessantes Feature.
Aber dafür brauchst du 3 Fotos, oder?
Nee, genau, sie machen das aus dem einen, es ist ja RAW, sie entwickeln dann aus dem einen RAW-File 3 X-Varianten, also ich schreibe,
das
war gerade Beispiel mit den 3 X-Varianten und legen die dann für dich übereinander. Früher hat man das in Tutorials gefunden, wie man das von Hand machen kann, um die Bilder richtig schön zu machen. Mittlerweile macht es die Software dann zum Glück automatisch.
Ja. Das ist ja cool.
Genau, und noch eine Menge anderer Feature, die aber sehr viel technischer sind.
Genau, und halt wie jedes Release halt irgendwie einen ganzen Haufen von neuen Kameras, also die neuen Nikons Z6 und Z7, das sind die, glaube ich, die Spiegellos-Dinger, die Nikon jetzt irgendwie die letzten Monate auf den Markt geworfen hat. Eine ganze Menge Sonys, die jetzt unterstützt werden. Was auch immer ganz nett ist, wenn du dein Format irgendwie da einfach reinwirfst und es funktioniert einfach. Ja.
Genau.
Okay, dann WireGuard. WireGuard haben wir ja auch schon öfter hier gehabt, ist diese VPN-Lösung, die jetzt auch in den Linux-Kernel irgendwie reinwandert langsam.
Langsam, genau. Und es hat nicht nur, also das ist nicht nur gut, weil dann quasi das VPN im Kernel ist, sondern weil damit dann auch die alte Crypto-Library quasi komplett ausgetauscht wird. Und das ist Das ist wohl eine coole Sache und darüber freuen sich die Leute.
Genau, und soll einfach zu verwenden sein.
Genau, und es ist irgendwie schon validiert worden und irgendwelche Leute haben sich es angeguckt, muss gut sein.
Und genau. Ist denn das Team hinter WireGuard mittlerweile gewachsen? Letztes Jahr haben wir kurz darüber gesprochen, du hattest versucht, ein Interview mit dem WireGuard-Menschen zu machen.
Wir haben ihn gesucht, haben wir nicht gefunden.
Und es war eine One-Man-Show und das hat mich halt gerade an so einem empfindlichen Thema ein bisschen gestört.
Also wenn er das Vollzeit macht, ist es in Ordnung.
Nein.
Nee, Busfaktor 1 ist
ein Beruf. Okay, das ist blöd. Ja. Nee, okay, überzeugt. Nee, fair.
Gut, aber wenn es dann im Linux-Kernel ist, dann ist es auch okay. Also,
ja.
Dann kümmert sich halt auch irgendjemand zumindest.
So lange drum, bis es wieder rausschmeißen.
Genau, kann. Solange es im Linux-Kernel drin ist, ist es eigentlich okay, weil dann kümmern sich auch Leute drum. Ja. Das heißt nicht, dass es keine Bugs hat, das heißt nicht, dass sich gut darum gekümmert wird, aber zumindest so ein bisschen wird schon drüber. Also
wenn es da drin ist, dann fließt ein Teil der Red Hat Enterprise Linux Lizenzgebühren auch in die Entwicklung davon.
Genau. Das heißt also, wenn ihr Windows kauft, habt ihr demnächst unterstützt der WireGuard. Nee, was?
Nee, doch. Wo ist der Bogen? Ich weiß nicht, gibt es WireGuard für Windows? Also letztens habe ich mit einem WireGuard auf Tink auf Windows gemacht und es hat erstaunlich funktioniert. Also es hat überhaupt funktioniert, das fand ich ganz schön nice.
Okay. Also zumindest gibt es jetzt für iOS gibt's jetzt einen WireGuard-Client, deswegen reden wir eigentlich drüber. Also
Ach so. Okay, alles klar, jetzt weiß ich wieder, wo das herkam.
Wer hat denn diesen iOS-Client gemacht? Ist das auch der gleiche Urheber, der WireGuard?
Nee, die ganzen Tools, die kommen nicht von ihm, sondern das ist die Community drumherum.
Das ist schon mal eine gute Nachricht.
Die Sache ist halt auch, die Leute lieben WireGuard, ja? Also alle lieben WireGuard eigentlich. Das ist die beste Sache seit geschnitten Brot. Und deswegen machen auch viele Leute Zeug drumherum. Und das ist cool.
Gut. Ja. Also wird uns noch weiter beschäftigen, bis wir endlich mal den Entwickler irgendwie rankriegen.
Genau, also ich habe ihn versucht, dieses Jahr anzuschaffen, aber er ist nicht auf dem Kongress.
Ja, und letztes Jahr war er irgendwie, weiß ich nicht,
verloren gegangen.
Ja, er war halt auch wahrscheinlich, er ist, glaube ich, mal selber verloren gegangen, weil er mal Auszeit brauchte. Ich glaube, der war einfach, viele Leute sind einmal rumgeschwirrt wahrscheinlich.
Das stimmt, also waren relativ viele Leute und seine Vorstellung, die war halt einfach so proppenvoll. Es war das übertrieben. Also es war ein kleiner Raum für, weiß nicht, sagen wir 20 Leute. Aber da waren am Ende 100 Leute drin. Das war einfach total absurd.
Ja. Wahrscheinlich hat er sich deswegen dieses Jahr gedacht, nee, das tut er sich nicht nochmal an.
Nee, er hat gesagt, er wär gern hier, aber es ist halt irgendwie zu weit für ihn gewesen oder so. Ist ja auch okay.
Naja, gut. Also, wenn ihr WireGuard verwendet, geht jetzt auch auf iOS. Gut, dann kommen wir zu den Themen. Also ich habe ein ganz kurz nur, ich habe eine neue Uhr, falls habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber
nee. Ja, mir ist das
am Hörertreffen aufgefallen.
Ah, hier, guck mal, immerhin. Also es ist jetzt keine Pebble mehr, sondern es ist eine Amaz Fit Bip.
Ist das auch vom großen Fit großen Fluss?
Ist aus dem großen Fluss, genau.
Echt? Xiaomi. Nein, aber auch von denen, also
ist Xiaomi.
Das heißt aber warum heißen die
Geil. Das ist doch
amazing.
Amazfit Bip heißt sie.
Xiaomi bringt eine Uhr, die Amazfit heißt.
Ja.
Amazfit.
Super, ne?
So amazing fit, wie du bist.
Ja, wahrscheinlich. Amazing fit, keine Ahnung, was sie damit bezwecken sollten, aber ja, genau. Ist von Xiaomi. Dass
nicht weggeklagt wird.
Nee, wird auf Amazon verkauft. Habe ich auf Amazon gekauft.
Ich glaube, die machen damit Geld einfach.
Ja.
Ist ja auch scheißegal, wo sie die 10% herbekommen.
War auch wieder so ein Black Friday-Opfer. Es hat irgendwie nur 55 Euro gekostet.
Du konntest es dir gar nicht leisten, es nicht zu kaufen.
Ja, genau. So war das. Jetzt habe ich eine neue Uhr. Und
was kann die?
Und vor allem, ich habe sie noch nicht geladen. Ich trage die irgendwie seit 3 Wochen, ich habe sie noch nicht geladen.
Hat die so ein Element drin, was durch Bewegung wieder auflädt?
Nee.
Fände ich aber cool.
Was hast du mit der Uhr bis jetzt gemacht, außer die Uhrzeit ablesen?
Die Uhrzeit ablesen und ich krieg halt Notifications drauf. Mehr nicht.
Ja, aber das heißt, die ist die ganze Zeit per Bluetooth Low Energy mit deinem...
Ja, gerade jetzt nicht, weil ich das Handy aus hab.
Und gerade jetzt nicht ist sonst so 90% des Tages?
Ja, also normalerweise habe ich das Handy schon an. Also weil ich jetzt gerade hier... wir hatten gestern das auf dem Hörertreffen ja auch, weil man muss ja mehrere Telefone, also quasi jetzt 3, mit sich rumschleppen, damit man auch immer erreichbar ist und nicht ständig irgendwelche Steckdosen suchen muss.
Kann das gute Stück denn mit mehr als einem Telefon verbunden sein?
Nee. Ja, aber das geht meist nicht.
Ja, gut.
Ja.
Ja.
Gut, aber so, braucht man das
wäre ja halt also, ein Alleinstellungsmerkmal gewesen jetzt.
Was es kann, ist halt, gut, Schrittzähler, es hat hier so, was, das, was ich jetzt aber nicht anhab, ist ein Pulsmesser drin, also kann, sagt dir dann die ganze Zeit, wie schnell du.
Ob du noch lebst?
Ob du noch,
ja, lebst, ob du noch, noch lebst noch, du lebst noch, lebst noch. Oh, yeah. Nee, lebst noch. Oh,
genau. Du hast entweder von Xiaomi so eine extra App, mit der du es synchronisieren kannst, was natürlich in die China-Cloud geht und das will man nicht haben. Aber da ich ja sowieso Selfish benutze und es Leute gibt, die tatsächlich auch Selfish verwenden, ihr glaubt es ja immer nicht, aber es gibt Leute, wir haben ja morgen...
Haben wir ein Hörertreffen, Selfish-Treffer?
Ja, genau. Es waren gestern, glaube ich, 3-4 Leute da, die alle Selfish hatten.
Wow. Und es gibt noch ein Selfish.
Es werden aber weniger, überhaupt. Oder? Letztes Jahr waren es weniger, waren es mehr. Da waren es 5 bestimmt.
Ja, naja, gut. Im Sommer wurden mir auch Selfish-Geräte auf der Frostcon unter die Nase gehalten. Also,
und, ja, und du hast gesagt, ja,
die sind diese Selfish-User, die sind schon überall.
Die sind
vor allem, ja, sind hart. Ein bisschen wie diese Rust-Leute, die dich einfach überzeugen wollen, dass es die beste Sache ist. Also, dass du dein Telefon wegwerfen sollst und lieber so ein Selfish-Telefon kaufen sollst.
Firefox-Telefon. Ja, genau.
Firephone
Plus.
Hat es irgendwie diesen Sensor, wenn du hinfällst? Dass es dann Notruf auslösen kann?
Glaube ich nicht. Habe ich mich nicht. Nee.
Dieser Apfelhersteller, der bewirbt doch sein neues Modell damit, dass es hat.
Der kostet aber auch 10-mal so viel.
Ja, gut, aber man muss ja im Auge behalten, wer was kann.
Ja. Nee, also ich meine, das Display ist auch die ganze Zeit an. Ja, auch wenn man es nicht unbedingt sieht, aber es wird dann halt heller, wenn ich es drehe oder sowas.
Kann ich nicht sehen, ist zu dunkel.
Ist zu dunkel hier. außerdem hier ist sowieso zu warm. Es hat irgendwie so ein Touch-Gedöns-Dingsi, Blafu, also man kann da jetzt Müll. Irgendwie... Für Leute, die keine Uhr brauchen, ist es Müll.
Ich hasse stimmt. Uhren, das stimmt. Ja, also das ist ein großer ist halt, Punkt. Ich würde mir auch niemals so eine smarte Uhr holen, weil es fucking nervig einfach ist. Ich mag auch schon das Bändchen nicht, ja, und das ist quasi echt dünn.
Aber das ist dieses Jahr aber auch ziemlich kribbelig, ne?
Das stimmt, die haben so Glitzer also, drin.
Ja, das auch, und es ist auch ziemlich rau.
Der also, Hack ist, es umzudrehen, dann juckt's nicht so.
Tja, da hast du wieder die Cheatcodes.
Ich habe ja, also ich meine, kommen jetzt von der Uhr ab, aber das ist ja unser Spezialthema. Es ist ja Refreshing Memories und was ich gemacht habe, ist, ich habe das Bändchen vom 25C3 mit angezogen und das ist richtig schön geschmeidig.
Stimmt, das ist so ein samtiges.
Das ist halt gut abgehangen.
Ja.
Das ist auch schon ein bisschen öfter langgeschabt.
Zu der Uhr, hast du GPS an?
Nee.
Ja gut, so spart man natürlich auch Strom.
Ja, aber ich meine, fucking 3 Wochen gegenüber was einem halben
keine Ahnung,
Tag.
Ich habe keine, also, ich weiß es ja, nicht.
Aber es ist halt, ich denke die ganze Zeit, es muss doch mal, ich habe auch Gott sei Dank das Ladegerät mitgenommen, es muss doch mal alle gehen. Verdammt, es muss doch mal alle gehen.
Hast du
und ich meine, es war ja auch nicht voll geladen. Also ich meine, das kommt ja an, ja, da ist es irgendwie zu 70% geladen und es ist immer noch. Hast du mal
die Strahlungsintensität gemessen? Also ich meine, vielleicht ist ein bisschen Uran drin oder so.
Ja, gibt hier bestimmt irgendwelche Leute, die Geigerzähler haben, oder?
Bestimmt. Ja. Also, wenn nicht hier, wo dann?
Ja. Könnte ich das mal haben. Also ich, wie gesagt, für Leute, die, also Sinn war irgendwas Billiges, was eine Uhrzeit anzeigt, was Notifications hat, ja, zu finden. Und,
brauchst du das Notification-Ding?
Ja. Echt? Also... Ich mag
also was ist das Feature, weil ich überlege es mir gerade für mich selber und irgendwie entweder...
Du bist auf dem Fahrrad oder du sitzt im Auto, na gut, das ist vielleicht schlecht, ja, aber...
Also entweder habe ich Zeit, mich irgendwie um Mails und Notifications und Messages zu kümmern und dann kann ich auch kurz das Phone in die Hand nehmen und wieder wegstecken. Oder ich habe halt keine Zeit und dann bringt mir halt eine Uhr nicht.
Doch, also mir bringt es halt was. Ich muss ja nur entscheiden, muss ich mich drum kümmern oder nicht.
Mhm.
Also ist es jetzt eine Nachricht, die ich auch in 3 Stunden noch beantworten kann? Oder sollte ich sie innerhalb der nächsten 10 Minuten oder gleich beantworten? Oder ist es eine E-Mail, die irgendwie arbeitswichtig ist? Sollte ich mich da jetzt drum kümmern? Oder ist es nur eine Statusmeldung? Oder ist es, weiß ich nicht, hat die Versicherung XY dir geschrieben, was du irgendwie auch in 3 Wochen noch beantworten kannst? Weil who fucking cares?
Ist eh gerade Weihnachten.
Also die Sache will ich ja nur entscheiden. Und da brauche ich die Notification. Und da ist es einfach schön, wenn das Telefon jetzt hier liegt, also ein bisschen weiter weg, irgendwo im Haus, oder du auf dem Fahrrad bist und du guckst halt nur so kurz drauf. Lohnt sich jetzt anzuhalten und das mit dem Handy zu machen? Mhm. Oder fährst du einfach weiter? Und du musst jetzt immer... ist es jetzt, was mache ich jetzt? Halte ich jetzt kurz an, guck aufs Handy oder ist es egal? Und dafür reicht dieser kleine Blick. Du drehst das Handgelenk so ein bisschen, okay.
Ich will jetzt nicht sagen, man kann beim Fahrradfahren auch ein Handy.
Nee, da kriegst du einen Strafzettel für. Kostet 100 Euro.
Ja, darum will ich ja auch nicht sagen, dass ich dass man das machen kann. Aber,
Kostet 100 Euro. Kann man sich schon leisten manchmal.
So, dafür.
Aber ja, okay.
Oder ich meine, gut, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber ich meine, die Uhren sind ja auch irgendwie halbwegs wasserdicht. Du kannst auch schwimmen gehen damit, dein Handy irgendwie am Schwimmbeckenrand liegen lassen, was auch immer. Also
mein Handy ist wasserdicht, ich kann das einfach in die Badehose. Zack.
So, alles so. Klar, in die Badehose rein.
So wie die, zack. So wie die Darstellerin in der Visa-Werbung, ne?
Ja.
Mit meiner Visa-Karte.
Ich zahle mit Karte meinem Namen, ja.
Aus dem Badeanzug.
Und du Gott sei Dank haben wir heute Apple Pay und Google Pay. Ich brauche nicht mal meine Visa-Karte mitnehmen, ich nehme mein Handy mit. Ist das dein Handy in der Hose oder freust du dich so, mich zu sehen?
Ist das dein Handy in der Badehose oder freust du dich zu sehen? Echt. Das ist ein wunderbarer Titel.
Ja, also du siehst, man kann sich auch Probleme generieren. Ne?
Naja, aber ich wenn das schon, Handy halt wasserdicht ist, dann provoziert der Hersteller das ja quasi.
Ja, genau.
Ja, eigentlich schon, ja.
Sehr schön.
Wie gesagt, wenn du den Fall nicht hast, wenn dir das egal ist oder du so damit klarkommst, ist auch völlig in Ordnung. Und es hat tatsächlich eine wahnsinnige Sache, du kannst die Uhrzeit darauf ablesen.
Ah, ja, ja, das ist das einzige Feature, was ich halt an der Uhr,
was ich an der
praktisch
Uhr
finde. Das ist so, dass du halt die Uhrzeit ablesen kannst. Willkommen
in der Zukunft, Mann.
Genau. Und dafür brauche ich dann halt aber nicht ein Ding, was noch Notifications und...
Kannst ja auch abschalten.
Da kannst du dir halt einfach eine normale Armbanduhr irgendwie...
Kostet aber mindestens auch 50 Euro.
Ja, das ist so, dafür hält der Akku dann irgendwie 5 Jahre oder so. Ich meine, das ist dann schon kein Vergleich.
Ja. Also, ich bin bisher relativ zufrieden damit, aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch erst 2,5 Wochen oder so damit. Und bis auf Notifications und Uhrzeit ablesen, mache ich halt auch nichts damit. Also eben noch nicht mal hier Herzfrequenz messen, weil das ist eigentlich eine Funktion, die ich auch nicht brauche. Ich meine, gut, ich weiß jetzt, dass ich auch schon 9000 Schritte heute gelaufen bin, obwohl das ist, gestern waren es auch wesentlich mehr. Man läuft ja hier auf dem Kongress doch eine ganz schöne Weile durch die Gegend. Das vielleicht auch noch ganz nett. Und da ich jetzt auf Selfish, kannst du damit synchronisieren. Und da speichert sich das halt lokal in einer kleinen Datenbank und dann kannst du auch noch Statistiken darüber machen, wenn du willst.
Das ist halt das Nette, wenn man nicht die offizielle App benutzt, sondern auf so einem Nischensystem ist, wo jemand anders die App geschrieben hat, da kannst du wenigstens jetzt einigermaßen sicher sein, dass die Daten nicht nach China gepusht werden.
Genau. Und dann kannst du dir per SSH, SCP die Datenbank rüberziehen auf deinen Laptop und damit Statistiken machen, wenn du das haben willst. Ansonsten zeigt er dir so ein paar Graphen, wie viele gelaufen bist, wann du wach warst. Aber ich lege die Uhr jetzt zum Beispiel auch zum Schlafen ab. Man gibt ja dann Leute, die dann irgendwie...
Kein Sleep-Tracking.
Oh, nee, ich mag das nicht. Also da sind, wie gesagt, ja auch schon die Bändchen zu viel. Aber refreshing memories. Ach ja.
Ach ja.
So, dann, gut.
Wir haben es fast durch die News geschafft.
Ja,
und nee, Themen.
Wir sind schon bei Themen. Da kommen wir jetzt hier, wo der Ingo gerade so über die Armbändchen sich freut, zu unserem Hauptthema kommen.
Ja.
Erzähl mir mehr.
Der Kongress.
Da, wo wir uns gerade befinden, oder was?
Ja,
das
genau.
Das ist doch verrückt.
Der Kongress. Was ist?
Ein bisschen übertrieben, nicht?
Nein.
Nein.
Also ich meine, es ist schon geil hier, aber also, ihr übertreibt
doch.
Ja,
was ist besser als der Kongress?
Camp?
Ist anders.
Okay,
ist auch anders.
Okay, ja. Fair. Aber ist auch cool hier.
Wobei ich... Kampf ist vielleicht noch ein bisschen besser, weil da sind nicht so viele Leute.
Deswegen habe ich hab ihn gefragt, was besser ist.
Ja.
Und er hat Kampf geantwortet.
Ja.
Das war eigentlich schon die beste Antwort, die er geben konnte.
Weil es sind hier scheiß viele Leute.
Das stimmt,
oder?
Das ist voll.
Das ist echt cool.
Also,
besonders hier der Gang, wo jetzt gerade das Sendezentrum ist. Das ist immer so, Sendezentrum liegt genau in dieser Crouch-Zone.
Ja.
Ja.
Wenn du auf der gegenüberliegenden Seite ist, in dem
ist einfach überhaupt gar nichts, ja.
Aber was cool ist, ist, dass die Leute sich mehr verteilen. Ich hatte vom Völlegefühl hatte ich das Gefühl, dass letztes Jahr dichter gedrängt war. Und es ist mehr Platz, um sich auszubreiten, um sich irgendwo spontan hinzusetzen. Es sind mehr Assemblies. Es verteilt sich mehr. Und das ist, ich finde es vom Klima und vom Gedrängtsein her angenehmer als letztes Jahr.
Ich weiß nicht, also ich finde, es sind schon extrem viele Leute da, ich weiß nicht, 17.000, 18.000 irgendwas habe ich gehört, sollen wohl hier in den Hallen rumschwirren und ja, also wenn man es positiv aufzieht, es ist wirklich mittlerweile der Querschnitt der Gesellschaft da, also das war vor Jahren einfach nicht so. Das ist mir auch letztes Jahr nicht so aufgefallen, dass so viele Kinder zum Beispiel und so viele Familien da waren. Das ist dieses Jahr schon noch mal eine Latte drüber.
Ja, also die haben komplett eine komplette Stadt oben aufgebaut in dem Kidspace.
Ja, genau. Das ist halt also das Kidspace ist voll. Da sind nicht nur die üblichen Bällebäder, die hatten wir ja früher schon, weil wir auch da gerne drin gelegen haben. Ja. Aber mittlerweile kommst du da nicht mehr rein, weil da sind so viele Kinder, ja, dass du da einfach keinen Platz hast.
Und das ist schon echt traurig.
Ja, genau. Das ist wirklich traurig. Früher hatten wir das Bällebad für uns und jetzt sind da nur Kinder drin.
Bällebad für Kinder ist doch scheiße.
Ja, nee, es ist ja auch schön für die Kinder. Und ich meine, die fahren da oben ja auch hier eine Dreirad-Bobbycar, was weiß ich, durch die Gegend und haben da irgendwie einen Spaß. Dann gibt es noch eine jungen Hacking-Area, da können sie auch Sachen tun. Und hast du nicht gesehen? Also ich habe auch Leute, die früher in der Nähe von mir gewohnt haben, in Stuttgart hier Familien getroffen, die zum ersten Mal da waren. Also es ist wirklich, ja, wie gesagt, viel mehr Familien, viel mehr Kinder da, als es die letzten Jahre da waren. Und dementsprechend auch, ja, also Leute, die man hier nicht so erwartet, habe ich so das Gefühl. Es ist halt nicht mehr nur ein Hacker-Kongress. Es ist eigentlich so eine bunte Party mit allen, die du auf der Straße eventuell auch treffen könntest. Und der Spruch, der hier auch beim Sendezentrum hängt, nur normale Leute, würde ich so schon gar nicht mehr unterschreiben, weil du hast hier alle Leute.
Ja, ich finde die Vielfältigkeit der Leute hier, und früher waren es halt die Randgruppen, wo man betont hat, das ist sehr vielfältig hier, vielfältiger als die normale Gesellschaft, was den Nerd- und Strangeness-Faktor angeht. Du hast schon recht, es ist so eher der Normalität annähernde Querschnitt mittlerweile.
Ja, genau.
Das finde ich überraschend vor dem Hintergrund, dass die Tickets trotzdem wieder beim nächsten Refresh leer waren. Also der Vorverkauf war ja wieder ratzfatz leer gekauft.
Ja, das also wie lange so waren es? 5 Minuten? Ich weiß nicht. Das war echt nicht viel Zeit, ja.
Und dass trotzdem so viele Leute, die anscheinend nicht einen unmittelbaren Bezug zum Club oder zur Nerd-Szene haben, hier gelandet sind, finde ich überraschend. Aber positiv überraschend.
Gut, ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht über bestimmte Veranstaltungen, die halt Kinder ansprechen, die Eltern dann halt sowieso darüber Tickets bekommen haben oder so. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass, also du hast hier so einen Jugendhackt-Bereich und sowas, die müssen ja die Leute auch entsprechend anziehen und dafür auch die Eltern Tickets geben, ja, sonst können die ja nicht kommen.
Gab es da extra Kontingente?
Ich könnte mir
ich hatte vorstellen. Ich hatte ich das so verstanden, nicht, dass wenn die Eltern Tickets haben, dass die Kinder halt mit reinkommen.
Ich denke, dass das so funktioniert. Oder?
Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass spezielle Gruppen, also ich meine, die Airfans kriegen ja auch ihre Ticketkontingente und können die erstmal unter sich verteilen. Warum sollen nicht bestimmte wie Jugendhackt oder so
also Kontingente
auch in diesem Pool drin sein und dementsprechend da die Eltern dann halt bevorzugt erstmal die Tickets kriegen?
Also es hat so funktioniert, dass man einen Voucher bekommen hat als Airf oder 10 und die waren wieder verwendbar. Das heißt, man kauft ein Ticket. Das Ticket wird bestätigt, nachdem das Geld überwiesen ist, und dann kriegt man den Voucher zurück und kann den halt weitergeben. Also so hat es hier funktioniert. Und so hat es auch die letzten Jahre funktioniert. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil dann muss man nicht so weinen, wenn es quasi so schnell gegangen ist wieder.
Genau.
Das heißt, ja, das
erstmal der Teil war ja zuerst.
Ja.
Und danach kam ja dann erst dieser öffentliche
Sale. Ja.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass bestimmte Gruppen natürlich auch schon vorher Tickets bekommen haben oder auch in diesem Presale-Teil drin waren. Weil sonst kann ich mir nicht denken, dass die es alle hier beim Durchklicken hingeschafft haben, weil du musstest da ja schon ein bisschen Ausdauer haben und das weiß ich nicht, macht nicht jede Familie. Und so viele Familien, wie ich hier die letzten zwei Tage gesehen habe, kann ich mir das nicht anders erklären, als wenn es da nicht auch irgendwelche WhatsApp-Gruppen gab, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, die Tickets-Dinger verteilt wurden oder so.
Ja.
Ja, weiß ich, wie seht ihr das? Findet ihr das gut, dass so viele Leute hier sind? Schlecht? Also vielleicht, wie gesagt, ich find's so bin so ambivalent irgendwie.
Vielleicht sind die Hacker auch einfach alle alt geworden und haben jetzt
Kinder,
das bauen sich ein Haus.
Das kann gar nicht sein, dass sie graue Haare bekommen oder so.
Ja,
diese Hacker
bekommen graue Haare.
Du willst niemand angucken, wolltest du sagen.
Ich will jetzt niemanden dabei
angucken. Gut, dass wir ja ein Hörer-Podcast sind und ich weiß...
Wollen ihren Kindern die richtigen Sachen mit auf den Lebensweg bringen und bringen sie deswegen hierher.
Lötkolben zum Beispiel.
Also ich habe auf jeden Fall...
Phasenprüfer.
Genau.
Ich habe auf jeden Fall gedacht, ja, nächstes Jahr vielleicht mal Family mitbringen. Also das...
Das ist auf jeden Fall jetzt familienfreundlich.
Ist auf jeden Fall ein Familienkongress. Es ist halt kein Hackerkongress mehr.
Und der Kidspace oben, sie haben ihn ja aus der letztes Jahr war der ja in der dunklen Messehalle.
Ja.
Jetzt ist er oben, wo die Fensterfront nebendran ist. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal von der Lokation freundlicher. Und es ist ein Spielhaus gebaut worden. Das ist cool.
Also nicht nur ein Spielhaus, sondern eine Spielvillage.
Eine Spielvillage, ja.
Das ist echt krass.
Ja, du hast da eine Bibliothek drin quasi. Also du hast da alles.
Friseur, keine Ahnung.
Autowaschsalon, also ich meine, du kannst ja da im Kreis fahren, dein Auto durch die Waschanlage und dann irgendwie da runterfahren. Du musst ja echt aufpassen, dass du da oben nicht umgekarrt wirst.
Ja, gut, du musst halt auf die Straße gucken und gucken, was da für Markierungen sind.
Ja, das stimmt.
Also es ist, auf der einen Seite traue ich diesem alten Kongress hinterher, wo du irgendwie noch gefühlt jeden gekannt hast. Weil ich glaube, der erste Kongress, auf dem ich war 18, glaube ich. Da waren es halt irgendwie 1500 Leute. Du hast theoretisch noch jeden kennen können.
Ja.
Oder jeden kennenlernen können an diesen drei Tagen oder so.
Ja.
Das kannst du bei 17.000 halt nicht mehr.
Ja.
Wobei
da ja auch gerne dann auf die kleineren Chaos-Events über das Jahr hinweg verwiesen wird. Also dann die Gulaschnacht, die Frostcon, das Camp, was alle paar Jahre ist.
Easter Hack,
ja.
Das stimmt, ja. Also man hat noch genug Möglichkeiten, noch alle kennenzulernen.
Ja, wie gesagt, ich sage ja auch nicht, dass es ist, ich stand heute so ein bisschen auf der Brücke und hab so sinniert und hab gedacht, irgendwie ist voll hier.
Damals war alles anders.
Ja, ich stand so auf der Brücke und hab sinniert.
Ja. Sinniert. Ja. Sad
story,
ich finde es wieder toll hier.
Ich finde es auch cool.
Es ist jedes Jahr anders, aber es ist ja auch gut so. Ja.
Es ist super. Also es blinkt überall.
Und das hier ist eine großartige Weiterentwicklung von dem, was man letztes Jahr als Leipzig Premiere erlebt hat. Ist das hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Fortsetzung.
Ja. Also es ist besser sortiert.
Besser sortiert, mehr Platz. Ja, also es gibt an so vielen Stellen Verbesserungen. Es ist mit den Vortragssälen, finde ich, das super organisiert.
Ja, das ist besser, genau. Es gibt nicht mehr diese riesige Halle, die so mega halt. Also ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Ich weiß nicht so viel Vorträge, aber die ich jetzt gesehen habe, das war eigentlich alles ganz cool.
Die eine große Adams ist ja der große. Das ist immer noch sehr groß. Ja. Es erhalt, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich war aber auch nur in zwei Vorträgen da. Ich habe gehört und gelesen, dass die Auslastung nicht ganz so optimal ist. Also das ist wohl, Adams war nur die vorderen Rängen Zuschauerreihen besetzt, während andere Säle übergequollen sind. Ja, das ist ein bisschen schade. Ist aber auch, ich denke, ich stelle mir das sehr schwer vor, das im Vorfeld richtig einzuordnen. Ja.
Aber gut, also ich meine, da passen irgendwie 4.000 Leute oder so rein.
Was jetzt quasi ein Drittel der Person ist.
In Adams, ich meine, du warst vorhin, glaube ich, auch in diesem einen Smart Home.
Da wollte ich rein, der war aber zu voll, da bin ich nicht reingekommen. Da habe ich die Schlange gehört, die sich von dem Saal, den Eingang zu dem Saal rüber nach Borg und dann so noch um Borg rumherum, Borg ist einer der Vortragssäle für die nicht hier sind, geschlungen hat. Und dann haben wir uns das angeguckt und gedacht, alles klar, wenn wir uns da jetzt hinten anstellen, dann kommen mir wohl eher nicht mehr rein.
Ja, also ich war drin und es waren tatsächlich am Ende noch ein paar Plätze, zwar nicht viele, aber ein paar Plätze waren tatsächlich noch frei.
Die sind alle reingegangen.
Ach, ja, cool. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwann zugemacht haben oder nicht, kann ich nicht sagen, aber es war gut besucht und ich meine, sie haben jetzt so ein bisschen mehr Management hier, du darfst so an einer Seite rein und an einer raus, das war ja letztes Jahr auch nicht so, da bist du dir auf der Brücke so öfter mal entgegengekommen. Ja. Also sie haben das hier dieses Jahr mehr gemanagt, also sie leiten den Verkehr sozusagen, was manchmal, wie du es eben beschrieben hast, groteske Züge annimmt dann, dass man irgendwie so lange Schlangen hat, dass man denkt, was ist hier eigentlich kaputt?
Das also, es führt auf jeden Fall auch dazu, auch dass mehr Platz ist für die Assemblies und so, dass die Laufwege länger sind. Also jetzt der Vergleich zu Hamburg ist natürlich, da waren die Wege verglichen hier mit ultra kurz. Dafür sind wir aber auch im Messegelände hier. Und im Vergleich zu letzten Jahr ist halt mehr Fläche dazugekommen, deswegen läuft man mehr. Und dann noch verbunden mit diesem Verkehrsleitsystem, nenne ich es mal.
Ja, du musst ja echt richtig um irgendwelche Ecken laufen, ja, um dann halt in den Saal zu kommen. Der kürzeste Weg ist dir einfach versperrt. Ja. Selbst als wir gestern hier zum Ende der Welt wollten, zu unserem Hörertreffen, ja, stellen sie dich in den Weg und dann so, nein, ich will
da kommst du nicht rein.
Ich will aber nicht da lang, ich will da hinten und so. Und na gut, ausnahmsweise.
Der Einzige, der hier das durchkommt, bis auf die anderen 100 Leute, die auch nicht durch wollen, zu unserem Hörertreffen.
Manche Leute reagieren da ja aber drauf, dass sie ein Gefährt benutzen. Und davon sind sehr viele unterwegs,
ja, finde
ich.
Ja, und zwar alle möglichen. Also ich meine, von Bierkisten, Matekisten, fliegenden Teppichen, Sofas.
Sofas sind übrigens verboten, selbstfahrende Sofas.
Echt?
Aber geschoben werdende Sofas sind in Ordnung.
Sofas. Ja. Aber zumindest Sessel sind an mir vorbeigefahren.
Ja, ein Sessel ist okay.
Genau. Ist so. Sofa ist auch nur doppelt so breit.
Aber was mir allerdings echt unangenehm aufgefallen sind, die Fahrräder. Also, dass Fahrräder zugelassen werden, die Dinger werden zu schnell, finde ich.
Die anderen Sachen sind auch zu schnell.
Die Elektroroller sind.
Da ist meine Toleranzschwelle offensichtlich anders gelagert.
Also ich meine, du hast ja, wenn man sich hier die, welche Halle ist es, wo du wirklich so ringsrum kurven kannst,
wo
kannst
du den Kreis drin
hast. Kannst ja im Kreis fahren, sozusagen, hast dann irgendwelche Hauptrouten. Also die Frage ist echt, ob sie nächstes Jahr da irgendwie Straßenschilder dran machen und schreiben, hier darf man nur 30 fahren oder so. Also,
und Blitzen aufstellen.
Blitze aufstellen. Also es ist manchmal echt, da rennen sie, rasen sie an dir vorbei und zwar mit allem Möglichen. Also entweder Rollschuhen, Inlineskates, irgendwelche mit Motor, mit ohne Motor, da die sind da völlig verrückte teilweise.
Verrückt.
Die da an dir vorbeirasen. Also das ist schon, ja, schon ein bisschen krass. Ja, aber ich habe mir auch gedacht, nächstes Jahr muss ich mir auch so ein Gefährt mit.
So ein Elektro oder nicht Elektro. Du brauchst noch nicht mal ein Elektro, genau, du musst einfach nur so ein Ding haben.
Genau, ich klaue mir einfach von meinen Kindern eins. Ich meine, es ist dann rosa oder so, aber.
Ist ja, aber das ist auch dann auch nur auf 40 Kilo ausgelegt. Da musst du vielleicht. Du kannst keine Kindergefährte nehmen.
Dann nehme ich zwei, dann passt.
Ja. Dann ist okay.
Das war unter jedem Fuß eins.
So wie Skier dann. Mit Panzertape unter die Füße gemacht, das würde aber immer sehr lustig aussehen.
Ja, es wäre angemessen für den Anlass.
Ja, gut, da kauft man sich halt auch nochmal eins. Also man läuft hier echt viel. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man da solche Gefährte benutzt, aber es ist manchmal muss man aufpassen, dass man nicht umgefahren wird, ne? Ja.
Ich bin froh, dass ich noch leichteres Schuhwerk eingepackt habe. Das mit den dicken Winterschuhen die ganze Zeit hier rumlaufen hätte nicht funktioniert.
Ja, hast jetzt Füßelschuhe an.
Ja, richtig, meine schönen Five Fingers.
Genau, was haben wir noch was zu erwähnen? Kidspace haben wir schon erwähnt, Jugendhakt haben wir so ein bisschen erwähnt. Also
vielleicht die Navigation.
C3
die dieses Jahr echt richtig, richtig gut ist.
Echt? Ist die besser?
Also, du kannst jetzt auch so Routen und so. Also, ich habe beispielsweise fürs Hörertreffen, habe ich mich gefragt, wo ist denn dieser Raum überhaupt?
Ja. Und dieser Raum ist auch sehr, sehr, sehr...
Der war halt auch wirklich irgendwie so sehr weit weg. Und dann gibst du da halt einfach ein so, ja, ich stehe jetzt gerade vom ZERT und ich suche jetzt mal nach irgendwie da M2. Und dann klickst du auf Route und dann zeigt er dir so einen Plan an und sagt, auf Level 0 musst du da lang und dann auf dem Level drüber läufst du da lang und dann bist du da.
Ja, das ist schon echt cool. Du kannst dann auch so einstellen, welche Sachen du benutzen möchtest, zum Beispiel irgendwie Aufzüge oder so. Und dann kannst du auch sagen, ich möchte mit dem Aufzug nur nach oben fahren. Oder war ich wie so, ja, okay. Oder nur noch unten. Oder so. Okay, diesen Use Case weiß ich nicht, ob es 10 wirklich gibt, aber es ist gut, dass er möglich ist.
Man müsste irgendwie noch so Optionen einblenden, wie bitte an Toilette und Mate-Auffüllstand vorbeischicken. Ja,
genau. Ja. Bitte einen effizienten Weg.
Genau so irgendwie.
Und vor allem müsste man die Toilettenauslastung auch messen, dass du halt an der Toilette vorbeikommst. Dass
du nur zu Toiletten geroutet wirst, die nicht benutzt werden.
Ja, gerade. Wenn du ja, da gerade lang vorbeiläufst, dann kommst, dann nimmst du nicht das Klo, was hier gleich in der Nähe ist, sondern ja, halt eins, das am Ende ist.
Ja.
Und das wäre perfekt.
Ja, oder eins in der Mitte ist, weil also die in der Mittelgang sind nicht irgendwie nicht ganz so ausgelastet wie hier die an den Hallen.
Ja, das stimmt. An den Hallen sind immer sehr voll.
Ja, also
ja. Also es gibt viele gute Ideen, aber es ist jetzt schon recht cool geworden.
Genau, und all diese viele der Assemblies sind eingetragen und die Assemblies sind dann auch ziemlich genau da. Also jetzt zumindest für die paar Fälle, die ich es ausprobiert habe, hat es sehr gut funktioniert.
Für BSC zum Beispiel?
Da war ich jetzt noch nicht, nee, aber da scheint ja auch niemand zu sein, habe ich gehört. Yeah,
also BSC ist tatsächlich ein bisschen traurig. Man kommt zu dem einen Assembly hin und da sitzt halt einfach einer. Und dann fragt er so, ja, ist hier dieses BSC? Und er so, nee, damit habe ich nichts zu tun. Und dann triffst du irgendjemanden, auch so ein BSC-Menschen, und er sagt, ja, wir sind bei der anderen Assembly gewesen. Okay, es gibt zwei Assemblies. Und dann kommt dir aber danach jemand vorbei und er so, ja, ich war bei der anderen BSC-Assembly, war niemand. Und dann so, ja, okay, alles klar.
Die laufen halt immer hin und her.
Ja, also BSC hat recht viel Platz und dafür haben andere Assemblies, die ein bisschen mehr Platz benötigt hätten, halt nicht ganz so viel Platz.
Was irgendwie aber auch immer ein bisschen überraschend ist, weil es gibt wohl ganz viele BSD-User, die hier sind.
Ja.
Aber irgendwie hat da niemand von den Leuten hat Lust, an der Assembly rumzuhängen, habe ich ja, so das Gefühl.
Das ist ein bisschen komisch. Bei der Nixos Assembly ist genau andersrum. Eigentlich treffen sich von den anderen Assemblies alle bei der Nixos Assembly und machen halt irgendwelche Sachen, deswegen ist es immer super voll.
Ja.
Genau. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich vorbeikommen. Immer gerne.
Oder wenn ihr einen Platz braucht, könnt ihr so einen BSD-Assembly, da genau, ist bestimmt was
wenn
frei.
Wenn ihr einen Platz braucht. Oder zu den Gentoo-Leuten.
Oder zu den Gentoo-Leuten.
Aber die werden jetzt gerade von den Matrix-Org-Leuten ein bisschen okkupieren. Die brauchen nämlich den Platz.
Gut, dann kommen wir noch zu den Talks, oder? Die wir angeguckt haben.
Ja, erzählt mal, was ich mir angucken sollte.
Ja. Wer will anfangen?
Der erste ist der vom Leadname, denke ich.
Ha! Tatsache. The Predicate, Disruptive Class for Disruptive Times. Und zwar war das die Keynote. Ich finde es ziemlich lustig, der Typ, der sie gehalten hat, heißt Guy Standing. Und das
habe ich auch gefragt, so, Guy Standing, wie heißt der Typ jetzt? Das heißt einfach so.
Der heißt Guy Standing und das Erste, was man natürlich findet, wenn man das googelt, seinen Namen googelt, ist halt irgendwie so ein Bild von ihm, wie er sitzt an einer Konferenz mit der Unterschrift irgendwie Guy Standing Sitting.
Was sind der für eine Nationalität?
Ich glaube ein Brite.
Ah, weil ich hatte mal einen Kollegen, der auch geschrieben Guy hieß, aber gesprochen wurde Guy.
Okay. Ja,
also wir können hier leider nur Deutsch.
Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen, weil ich habe den Talk nicht von Anfang an geschaut. Da wird er ja vermutlich angekündigt, darum vielleicht heißt er auch Guy Standing. Who knows? Sorry. Würde mir dann leid tun, wenn er sich anders aussprechen würde. Auf jeden Fall geht es da ein bisschen um... Also er hat sehr viel auch mit Basic Income gemacht. Und erzählt da auch so ein paar Anekdoten und so, und ich fand das eigentlich sehr spannend. Und das ist auch irgendwie der einzige, den ich gesehen habe, darum empfehle ich den mal.
Ja, der wurde ja auch von der Presse sehr interessiert aufgenommen, der Talk.
Ich glaube, der Guy Standing ist schon so eine Kapazität in seinem Gebiet. Und darum, ja, und also es ist auch angenehm, ihm zuzuhören, also als rein...
Kannst du das mit den Klassen, was er erzählt hat, wiedergeben?
Nee, das müsste ich mir nochmal in Ruhe durchhören.
Also, ja, er hat die Gesellschaft in Klassen geteilt.
Ja, es ist doch auch irgendwie von Marx.
Ja, genau, also er hat das mit auf diesem Proletariat und Prekariat aufgeteilt und dann auf die moderne Zeit gemappt und daraus Dinge, die passieren könnten, hergeleitet. Aber
genau.
Vielleicht nehmen wir das, lassen wir das jetzt so stehen als Teaser, um sich die Keynote anzuschauen.
Ich glaube, das passt, das ist sehr gut,
ja. Genau, es ist, ja, ich möchte mich da nicht das jetzt falsch zusammenfassen, also schaut euch das gerne an. Hat auch viele Bücher geschrieben zu dem Thema. Ja. Ich habe mich da auch jetzt noch nicht, ich habe mich da vorher noch nie damit beschäftigt und es war jetzt auch mein Einstieg in das Thema, darum, ja.
Okay, aber das ist ja schon ein guter Einstieg dann.
Genau.
Genau, ich saß in einem Talk, der nicht in einem der großen Säle war, sondern bei der Wikimedia Foundation in ihrem, sie nennen es anders, ihr Assembly, Wiki...
Ja, nicht Wikispace, aber... Nee.
Wikispace wäre aber voll gewinnt gewesen.
Wikispace wäre super.
Ja, aber ich bin auch durchgelaufen.
Ja, genau, und da war ein Vortrag von Leuten, die beim WDR Programmieren mit der Maus ins Leben gerufen haben. Und das ist eine Software, die auf Scratch aufbaut, auf dem neu implementierten Scratch, was also auf JavaScript basiert und deswegen auch auf Tablets funktioniert und nicht mehr Flash benötigt. Und die haben das geforkt und dann Programmieren mit der Maus damit ins Leben gerufen und haben das Projekt vorgestellt. Das sah sehr vielversprechend aus, hat mich sehr neugierig gemacht. Und ich hoffe, das lebt noch weiter. Und sie haben auch so ein bisschen eine Aussicht gestellt, was sie noch vorhaben. Sie wollen Bildungseinrichtungen unterstützen. Sie wollen Lehrmaterial zur Verfügung stellen. Sie fanden als Entwickler selber schade, dass der WDR es nicht möglich machen kann, dass man wie bei Scratch Dinge, die man mit Programmieren mit der Maus erstellt hat, hochlädt und anderen bereitstellt. Aber der WDR kann die Moderation nicht leisten, die dafür notwendig wären, um das Vertrauen, was der Marke Maus entgegengebracht wird, aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass da Leute keinen Mist hochladen. Ist als Argumentation völlig verständlich, ist natürlich für Leute, die die Software bauen und sehen, dass sie benutzt werden und gerne sehen würden, was die Leute damit erstellen, auch schade, dass die das dann auch verständlich, dass sie das dann auch schade finden.
Da kann man ja dann vielleicht noch so ein inoffizielles Forum nebenbei hochziehen, ja, und sagen so, oh, wissen wir nichts von, ist offiziell nicht.
Könnte man, die Frage ist halt, wie sehr das so IT nicht affine Leute, die über die Sendung mit der Maus auf das Programmieren mit der Maus stoßen und wo die Kids dann da Rätsel lösen, ob ja, die dieses inoffizielle Forum finden.
Aber Google ist ja schon so, also wenn es, ja. Ja, ich sehe den Punkt natürlich schon. Das wäre natürlich schon geil, wenn das direkt auf der Seite wäre.
Genau, der war cool. Ich weiß gar nicht, ob die aufgezeichnet werden da hinten auf der kleinen Bühne.
Genau, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es gibt ja das offizielle Vortragsprogramm.
Genau, und fünf dann Bühnen, ne? Fünf Bühnen sind es, die offiziell sind.
Genau, und dann gibt es aber
vier, oder?
Vier, fünf?
Vier und Chaos West.
Ja, Chaos West ist ja auch nur schon so
halb offiziell. Die sind halb offiziell geworden, schon aus Versehen, ja.
Genau. Ja. Und dann gibt es aber ganz viele so Assemblies und Spaces, die einfach nochmal ihr eigenes Vortragsprogramm haben, wovon man dann auch irgendwie nur erfährt, wenn man da vorbeiläuft und dann steht da halt so ein Zettel mit so Zeiten.
Also es ist im Wiki, aber das ist halt einfach so eine Spalte, die halt gerade so auf meinem Monitor passt und dann ist halt einfach, man kann nichts erkennen. Ja.
Wenn es im Wiki eingetragen ist, also es gibt da auch viele Dinge,
also
die nicht mal
Fahrplan,
ins Wiki eingetragen werden.
Im Fahrplan sind natürlich auch viele Sachen nochmal extra drin, also eine App, in der Fahrplan-App.
Ja, aber da sind ist, halt nicht diese
da ist zum Beispiel,
Chaos West mit dabei.
Nein, da ist zum Beispiel, also die App, die ich gefunden habe, da ist zum Beispiel auch der Sendetisch hier, in dem wir gerade
drin, Diskorama.
Da sind einige extra Bühnen auch noch drin, aber es sind trotzdem noch mal viele, viele kleine, die
bei
wirklich...
Bei kleinen Bühnen, die für mich eher Kunstbühnen, die in den kleinen Restaurants sind, an den Übergängen unten drin, wo man die Treppe runtergehen muss.
Da war ich noch gar nicht.
Da bin ich in eins eben aus Zufall reingegangen, weil ich von letztem Jahr wusste, dass da unten eine Toilette ist, von der niemand etwas weiß.
Und da war ich echt überrascht. Eine Geheimtoilette.
Ja, genau. Da unten, da geht echt was. Da wollte ich nochmal in Ruhe vorbeischauen. Ja, die sind drin. Und dass man das in manchen Programm-Clients nicht gesehen hat. Ich habe eben bei jemandem mitbekommen, der hatte sich die URL manuell eingetragen Und da musste die dann wieder auf die Haupt-URL zurückändern, um alles zu sehen, was aktuell dann im Programm wirklich da abgebildet ist. Um dann eben auch dieses Wiki Parker WG-Zimmer zu sehen und die OIO Lecture Arena und hier die Anarchisten haben ihre Comona-Kuppel, das Comona-Zelt und dann gibt es noch die Lecture Rooms. Also es ist schon eine Menge an Bühnen im Programm drin. Und ja, zumindest der iOS-Client hat zum Glück auch eine Suchfunktion. Das ist praktisch. Das ist überaus praktisch bei der Menge hier. Ja. Cool. Genau, das dazu zu programmieren mit der Haus, mit der zum Programmieren mit der Maus.
Achso, im Haus.
Im Haus mit der Maus. Im Haus passieren zwischendurch, anstatt dass man mit der Maus programmiert, auch Durchsuchungen. Und dazu gab es einen sehr interessanten Vortrag, der auf die Geschichten, die im Laufe des Jahres passiert waren, mit Durchsuchen von chaosnahen Vereinen und im Chaosumfeld, die sich hinterher ja alle als rechtswidrig rausgestellt haben. Da saß eine Anwältin mit auf der Bühne, die Tipps dafür gegeben hat, wie man sich bei Hausdurchsuchungen zu verhalten hat. Und der ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert, den sich im Stream anzuschauen. Kurz zusammengefasst, man sollte sich, wenn man denn Angst hat, dass man betroffen sein könnte, für später eine Anwaltshandynummer bereitlegen, wo man denjenigen auch morgens um 4:30 rausklingeln kann, um dann Unterstützung zu bekommen. Und wie viele Rechte man tatsächlich während der Durchsuchung wahrnehmen kann, hängt stark vom durchführenden Polizeipersonal ab. Da gehen die Dinge, die etabliert sind, wohl sehr weit auseinander zwischen dem, was wirklich festgeschrieben ist und zwischen dem, was dann gelebt wird. So von wegen, dass man theoretisch durchaus sagen kann, warten Sie bitte darauf, dass ich anwesend bin bei jedem Zimmer, bevor Sie durchsuchen und dass die Polizei dann aber je nachdem entweder darauf Rücksicht nimmt oder aber mit dem Team vor Ort ausschwärmt in alle Räume und gleichzeitig durchsucht. Und das nur als Beispiel, die volle Dröhnung in dem Talk in der Aufzeichnung.
Genau. Ja, einen, den wir auch beide, glaube ich, gesehen haben, war das mit den Wahlmaschinen. Kann man sich auch nochmal angucken. Also das Wahlsystem ja in Amerika, dass es sowieso kaputt ist, wissen wir ja schon. Also das mit den Wahlmännern und so. Aber dass auch viele Wahlmaschinen, dass sie welche einsetzen und bestimmte Staaten auch überhaupt gar nicht wechseln wollen, dass es Wahlmaschinen gibt, die kaputt sind auf vielen Ebenen und zwar schon seit Jahren. Und noch nicht mal einen Paper Trail haben, also nicht mal, dass es einen Ausdruck gäbe, den man eventuell nachzählen könnte oder dass auch derjenige, der gewählt hat, sieht, was er gewählt hat, sondern es sind halt nur Nullen und Einsen, die halt beliebig kaputtbar sind, ja. Aber dass sie halt ziemlich viel Energie reinstecken und zumindest ein paar Staaten dazu bekommen haben, die Wahlmaschinen zu ersetzen gegen welche, die diesen Paper Trail haben. Und auch eine Art Nachzählbarkeit oder so eine Stichprobe machen, um dann zu festzustellen, ob die Wahl manipuliert wurde oder nicht.
Genau. Also dafür dann auch statistisch gesicherte Modelle heranziehen, die Stichproben zu machen und das nicht irgendwelche Laien machen lassen, die sich einen Stapel nehmen und dann sagen, ah ja, hochgerechnet passt das schon, sondern das auch fundiert machen wollen. Das stimmt. Insgesamt hat es mich an zwei Stellen enttäuscht. Also zum einen hatte ich im Vorfeld mitbekommen, dass die Erwartungshaltung sehr hoch war, dass da irgendwie ein neuer Hack gezeigt wird, was das völlig diskreditiert, was da gemacht wird. Der Talk hat sehr deutlich gezeigt, dass das, was da gemacht wird, eigentlich gar nicht geht. Also bei dem, was da an Bewusstsein vorhanden ist und bewiesen ist, was alles kaputt ist, könnte man einige Wahlergebnisse einfach gar nicht mehr akzeptieren. Meiner Meinung nach müsste man da Neuwahlen machen. Das ist so meinem Demokratiegefühl nach. Und er hat aber nichts Neues gezeigt. Also er hat nichts Neues. Er hat gezeigt, wie viel Aufwand da reingesteckt wird und dass die Message anscheinend ankommt, dass dann Teilen der politischen Institutionen dann jetzt auch Dinge in Bewegung geraten, aber eben nicht so schnell wie jedem, der diesen Vortrag gesehen hat, bewusst sein dürfte, dass es notwendig ist.
Genau. Also in 22 Monaten wählen die ja schon wieder einen neuen Präsidenten und bis dahin ist bei weitem nicht so viel geschafft, wie man hätte schaffen müssen, um die Wahl einfach abzusichern. Weil es kann wirklich sein, dass die Russen und die Chinesen und wer auch immer da alles auf der Matte steht und schon die entsprechenden Pläne sich überlegt hat, wie man die nächste Wahl stören kann, dann alle auf dem Plan sind und das auch wieder versuchen.
An der Punkt, den fand ich zum Beispiel auch schade, wie er da relativ unreflektiert auf der Bühne gesagt hat, ja, die Russen, die uns da gehackt haben. Und das wurde im Netz relativ kontrovers diskutiert und eigentlich ist es gar nicht so eindeutig attributierbar, wer da den Hack gemacht hat, woher das kam. Das fand ich dann auch, hat er wohl aber auch das Feedback bekommen dann noch, dass das nicht reflektiert, nicht wirklich reflektiert war, das so zu übernehmen und wiederzugeben.
Ja. Gut, ich war dann noch in diesem Smart Home Vortrag, ja. War okay, aber ich hatte mir eh schon die Sachen durchgelesen, habe gedacht, naja, da ich mich auch gerade mit dem Thema Smart Home beschäftige, also ich habe ja ein Haus gekauft und renoviere das ja und habe da auch einiges verbaut, natürlich nicht mit Verbindung zur Cloud, sondern schön, schön lokal auf meinem eigenen System. Also klar, ich kann jetzt hier tatsächlich von hier Lampen an- und ausmachen, aber nicht über eine App, sondern ich muss mich per SSH einloggen und die Web-Oberfläche mir hier durchleiten, dann kann ich das tun.
Das ist aber oder voll das Feature nicht.
Was?
Wenn du das über SSH machen musst, dann heißt es, dass wirklich nur du vermutlich kannst und nicht
ja.
irgendjemand ich, anders. Da. Zum Beispiel
korrekt.
Deine Frau.
Wenn das na ja, gut.
Also tja, ups.
Erstens, tja, Smart Home auch nur für mich.
Mein Smart Home.
Mein Smart Home, nicht mein dein Smart Home. Das ganze Home habe ich für Smart.
Na gut, also ich meine, man kann ja dann eine VPN-Verbindung aufbauen. Und
kann das, man machen, macht aber keiner.
Ja, also wenn Frau das machen würde, dann sagst du, okay, du musst es hier einmal klicken, dann baut er die VPN-Verbindung auf und dann kannst du die Web-Oberfläche, also da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Da war es jetzt, in dem Vortrag war es so, dass er sich ein paar Lampen und sonstige Sachen zusammengekauft hat und die mal angeguckt hat, wie die mit der Cloud reden, ja, die sind halt wirklich mit dem Internet verbunden, mit irgendwelchen chinesischen Servern und egal, ob das jetzt irgendwelche Hersteller sind, die aus Deutschland kommen oder wie auch immer, du kannst dir irgendwie auch, weiß ich nicht, deine eigene Firma gründen, da als Reseller auftreten, dein Logo draufdrucken lassen und die irgendwie bei Amazon verkaufen und sagen, hier, was weiß ich, das ist die Benegewitterlampe und davon verkaufen wir jetzt mal 30.000 Stück davon. Ja. Weltherrschaftspläne. Ja, genau, da war dann auch der Vorschlag, ja, warum macht man das nicht gleich und macht noch nicht Tor-Exit-Notes drauf oder so, damit das auch noch irgendeinen Sinn hat. genau, und das hat er sich angeguckt, hat da ist auch dieser ESP 80, naja, der
alte, der 82, 83,
8266.
Der überall drin ist.
Ja, ja. Bestes und, Teil.
Noch nicht der 32er.
Nein, keiner braucht einen 32er. Der hat so viele Features, die du nicht brauchst.
Oh, okay.
Der 8266 macht genau alles. Du kannst mit der Cloud reden, fertig.
Ja, genau.
Ist so wirklich. Und das kostet die Hälfte oder ein Drittel sogar nur noch. Also das Teil selber, wenn du den Chip kaufst, kostet einen Dollar. Ja. Das macht WLAN und es hat irgendwie 160 MHz.
Ja. Aber total absurd. Genau. Und ist halt in vielen von diesen IoT-Dringen drin.
Ja.
Und ja, hat mal die Firmware da runtergeladen. Ja, WLAN-Passwort wird halt im Klartext da gespeichert. In dieser Firmware. Alles super. Redet mit irgendwelchen per MQTT, mit irgendwelchen Clouds in diesem Internet und ist halt kaputt. Ja. Und gibt denen natürlich deine Location und alles und da ist halt die Frage, ob die Hersteller und alle Distributoren zwischendurch das brauchen, ob das sinnvoll ist, ja, dass die wissen jetzt, wie viele Lampen wo sind, kann man drüber streiten. Aber da habe ich mir auch gedacht, ja, dann benutzt man halt den Scheiß nicht. Also ich meine, man kann, wie gesagt, sein Smart Home auch so bauen, dass du dich per SSH einloggen musst. Oder mein Gott, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie Philips Hue und so funktioniert, aber du könntest diese Systeme wahrscheinlich auch so betreiben, dass du die nur lokal zu Hause in deiner lokalen Area betreibst und halt nicht übers Internet. Also man muss es halt bloß entsprechend so einrichten. Und klar, wenn man sich halt billige Glühbirnen kauft, die ins WLAN hängt und die dann mit einer Cloud reden, dann hast du halt deine Glühbirnen in der Cloud und die kann halt unter Umständen jeder steuern.
Ja.
Ist halt doofe Idee, sollte man halt nicht tun.
Das ist korrekt.
Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass er nicht gesagt hat, welche Hersteller, insbesondere wenn es jetzt auch deutsche Hersteller sind, welche da betroffen sind, die das so machen. Weil das fände ich jetzt als Consumer, fände ich das schon spannend zu wissen, wer da so einen Scheiß macht und nicht das ordentlich absichert. Weil man kann die Systeme ja auch so bauen, ja, dass die nicht gleich mit einer Cloud reden oder sondern mit einer lokalen Bridge oder
aber das muss man halt dann genau. Auch alles
ja, vorbereiten. Ja, bei Philips UI musst du den ich habe eine UI zu Hause, musst den Fernzugriff explizit einrichten.
Genau.
Das ist,
ist so, okay.
Per ja. Default kann ich da nicht von außen machen.
Genau. Finde ich okay, ja. Dann weiß man auch, wenn man es von außen einrichtet, dann macht man jetzt explizit was vielleicht eine doofe, wo man vielleicht drüber nachdenken sollte, ja. Ob man das wirklich braucht. Und wenn man sagt, braucht man, dann ja, dann hat man sich natürlich einen Tunnel in sein eigenes Netz geschaffen und da kann halt auch eine Firma drauf zugreifen. Das weiß man dann halt auch. Oder man sollte es wissen. Oder man kann es nachrecherchieren.
Oder man macht es umgekehrt und baut den Tunnel als VPN, als generischen Tunnel, wo man selber nur den Key hat.
Jo. Also das ging darum, wie gesagt, mir hätte jetzt ein paar Namen, so wer ist jetzt denn böse, fänd ich noch ein bisschen besser.
Okay, war es denn aus deiner Wahrnehmung berechtigt, dass so viele Leute da rein wollten?
Nö.
Okay, also im Zweifelsfall hat der Vortrag nicht das gehalten, was da steht.
Nee, aber also mir war es, aber ich bin auch nicht mit dieser, also ich habe gelesen, was kommt und wusste eigentlich schon, okay, es ist jetzt...
Nur ein Überblick
wieder. Es wird ein Überblick sein, ja.
Aber passt ja auch zu Refreshing Memories dann. Also alles waren eher so Überblicks.
Es war jetzt nichts, wo du gesagt hast, boah, geil, was hat der gemacht? Es war... total im erwartbaren Rahmen. Er hat sich halt Sachen angeguckt, hat gesehen, ja, ist scheiße und hat gesagt, ja, ist scheiße. Aber er hätte jetzt noch sagen können, war ein bisschen, wer scheiße ist und was man vielleicht auch tun könnte, um...
Es ist halt nicht zu vergleichen mit letztem Jahr, zum Beispiel der Roomba-Talk. Der war super. Ja. Und der hat quasi darüber geredet, wie den Roomba gehackt hat, und zwar die einzelnen Schritte davon. Ja. Und das war super technisch, aber der war auch richtig gut. Also das war ein richtig cooler...
Genau, es sind dieses Jahr überhaupt gar nicht so viele technische Vorträge. Also finde ich auch ein bisschen schade. Also es war, glaube ich, keiner der Vorträge, wo ich wirklich sage, oh, ja, da müsst ihr unbedingt rein, weil der ist so geil, habe ich seit Jahren nicht gesehen, so einen guten Vortrag. Also es sind viele Überblickvorträge. Ich war zum Beispiel auch in dem drin, wie funktioniert das Internet? War total langweilig.
Das also, habe ich mir auch sagen lassen, ja.
Ich meine, man kann das so gestalten. Ich habe gedacht, dass ich nichts Neues lerne, war mir auch klar. Aber man kann ja so einen Vortrag so gestalten, dass der irgendwie so geil ansprechend ist, dass du danach geflasht rauskommst und denkst, boah, jetzt hast du mal einen Zusammenhang entdeckt oder es war so super witzig gestaltet, dass du dich kringelig gelacht hast oder wie auch immer. Also man kann das ja auch so machen, aber der Vortragende hatte das an der Stelle leider nicht drauf. Er hatte es vielleicht technisch drauf, aber die Folien waren eine Katastrophe und er stand halt alleine da vorne rum und hat so ein bisschen in sich reingeredet.
Ach, schade. Ja, gut.
Und dafür, dass der Raum auch fast voll war, also es war ein Clark, glaube ich, oder Borg, naja, was auch immer, also einer von den kleineren.
Nee, der war ein Adams.
Borg, nee.
Martum war in...
Ja, ich bin jetzt aber schon beim
Internet-Talk.
Bei dem Internet.
Sorry, ja.
Der war in Borg, glaube ich, und war sehr gut besucht, aber der Vortrag hat nichts gehalten.
Ja. Passend dazu, ich war in dem Open-Source-Firmware-Vortrag und der war ziemlich cool.
Ja?
Also der war sehenswert tatsächlich. Okay. Der hat so ein bisschen Überblick gegeben, was macht ein BIOS, beziehungsweise was macht quasi die Firmware, wo gibt es Firmware in deinem Computer, war halt auch ein Überblicksvortrag, aber der war gut gemacht.
Okay.
Der war anständig zu sehen, der Typ war cool, war auf Deutsch, das hat vielleicht ihm auch geholfen, ein bisschen freier zu reden halt. Genau, und hat Spaß gemacht zu gucken. War erstaunlich wenig besetzt, also da war, keine Ahnung, mindestens noch die Hälfte frei. Aber dafür war der ziemlich gut.
Okay, dann hier sind hier noch Polizeigesetze.
Ja, genau. Das ist ein Talk, den ich selber nicht gesehen habe, aber wärmstens empfohlen bekommen habe und der auch an das Plädoyer von der Anwältin zum Schluss von dem Hausdurchsuchungstalk anschließt. Also sie zum Schluss gesagt hat, auf die Frage, was kann man denn jetzt eigentlich tun, außer hier deine Tipps zu befolgen, wie können wir denn mal wieder zu einem Zustand kommen, wo wir nicht das Gefühl haben, dass unsere Grundrechte immer weiter abgegraben werden, sondern wir mit einer politischen Agenda konfrontiert sind, wo wir sehen, wir werden als Bürger gestärkt und nicht immer weiter nur in die Wand gedrängt. Und da hat sie dann sehr deutlich gesagt, aktuell in dieser und der nächsten Legislativperiode sieht es da sehr, sehr dunkel aus und danach können wir halt aktuell hoffen, müssen da aber viel dafür tun. Und was wir aktuell, ganz brandaktuell tun müssen, ist gegen diese fortwährenden Installationen neuer Polizeigesetz in den einzelnen Bundesländern vorzugehen. Ja. Und da passiert zu wenig und wird zu wenig Wind drum gemacht. Aus Ihrer Sicht, die mit so Hausdurchsuchungen direkt am Vordersten Front konfrontiert ist, weil die natürlich einfacher werden als Instrument und einfacher zu legitimieren sind. Und wenn dann in Verbindung damit Leute noch in Gewahrsam Haft genommen werden können, ohne dass sie einem Haftrichter vorgeführt werden, geschweige denn Gründe genannt werden, ist das, dann werden die einfach in Haft genommen und dann die Durchsuchung gemacht. Dann kann man auch nicht dabei sein und gucken, was sie eigentlich in der Wohnung treiben.
Das ist dann so ein bisschen wie in Amerika, das wollen
genau,
wir eigentlich
nicht. Das heißt, gegen die Polizeigesetze sich zu stellen, ist
Bürgerpflicht.
Oberste Bürgerpflicht aktuell. Und es gibt dazu einen Talk, der das nochmal auf aktuellem Stand wiedergibt, was da eigentlich gerade passiert, an welchen Fronten da gegraben wird. Und
ich habe hier auch irgendwelche Flyer oder Aushänge gesehen, dass im Januar irgendwann eine Demo in Dresden oder sowas ist, gegen die hier in Sachsen Polizeigesetze.
Mhm. Ja, ich habe ein schönes Plakat gesehen gegen Voldemorts Polizeigesetze. Ja. Ja. Um dem Ganzen nochmal einen richtigen Namen zu geben. Ja.
Okay, dann haben wir jetzt noch hier zwei kommende Talks, weiß ich nicht, wie viel da...
Drei. Habe ich aber alle drei da reingeschrieben.
Ja,
die EU und ihre Institutionen ist heute Abend, da bin ich mal sehr gespannt, um vielleicht nochmal einen aktuellen Überblick zu bekommen und Zusammenhänge. Und dann von Martin Sonneborn, meine Abenteuer im EU-Parlament. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ich glaube, Sonneborn ist ganz lustig.
Ja, der.
Das gucke ich gleich im Stream nachher.
Da bin ich auch gespannt.
Da kommen wir bestimmt auch nicht rein, oder?
Genau,
das ist unmöglich.
Nee, es ist, also dafür ist Adams dann zu klein wieder, um
alle Leute aufzunehmen.
Ja. Ja. Und eben, es gibt noch ein Selfish-OS-Meetup.
Ja, habe ich auch gehört. Ich muss aber nochmal den Schmidlauf fragen. Ja,
wir haben noch keinen gesehen.
Wann, wo.
Programm suchen. Ist drin im Programm.
Ja, okay,
ich habe es aus dem Programm.
Okay, dann bin. Ist morgen noch, genau. Da gucken wir noch auf den Ball. Okay, Laser Foo.
Habe ich was?
Make Foo, Laser
Foo. Ja, Parachute to prevent death.
Ah, ja. Du hast
doch extra den Punkt noch aufgemacht.
Mann. Sorry, das stimmt. und zwar, das ist ein Paper. Das fällt so ein bisschen in die Richtung, wie heißt es, Ig Nobelpreis, also vom Gefühl her. Und zwar geht es darum, dass ein Fallschirm gar nicht so viel dein Tod aus dem Flugzeug fliegen verringern kann, wie du vielleicht gedacht hast.
Okay. Ja.
Und zwar haben sie dann eine Randomized Trial gemacht mit 20 Leuten, die aus einem Flugzeug gesprungen sind, was auf dem Boden gestanden ist, ohne Fallschirm, und dann einmal mit Fallschirm alle anderen Sachen angeschaut, wie viele Leute dort gestorben sind. Bei den 20 Leuten ist natürlich niemand gestorben, aber bei den anderen Versuchen sind natürlich ein paar Leute gestorben.
Oh Gott.
Fand ich sehr gut. Lässt sich gut
nehmen.
Okay, dann kommen wir lieber zum Mimimi, das halte ich nicht aus.
Sonst. Was?
Wer hat hier versucht, Surefire zu benutzen?
Wer hat hier versucht, Surefire zu benutzen?
Ja.
Ingo?
Nein!
Ingo.
Was?
Ingo, aufhören.
Ingo.
Felix. Das war ich, tut mir leid.
Ja.
Glück
gehabt.
Genau.
Wer oder was?
Was ist ein Surefire?
Also ich habe keine Ahnung.
Surefire ist ein Plugin für Maven.
Genau.
Und Maven ist ein Build-Tool, mit dem man primär JavaSoft
baut. Ah, genau. Da hatte ich auch eine Experience heute. Das war sehr
Aber moderner, auf moderne Art und Weise baut man halt mit Maven nur noch, wenn man wirklich ganz hart es will. Es gibt
ganz
auch,
hart.
Es gibt auch Gradle. Aber gut,
Ich habe keine Ahnung, was du mir erzählst.
Ja, keine
kann alles. Aber du steckst doch schon voll drin.
Kann alles sein. Also es ist auch Teil meines Problems. Also
so. Okay.
Was ich eigentlich machen will, ist, ich habe halt ein Tool, was mir ein JUnit Output-File gibt, und ich bilde das mit einem Jenkins-Server. Das heißt, das ist dann irgendwas Java-Geraffel, irgendwas. Und ich habe da halt irgend so ein Plugin, was dann eigentlich dieses X-Unit, JUnit,
der Unit,
Format,
ja, XML lesen möchte
oder verstehen sollte, und das sagt mir dann, dein XML ist aber scheiße, weil du Zeiten verwendest, die mehr als drei Zeichen nach dem Punkt verwenden. Also das heißt, wenn du die Zeit in Sekunden irgendwie so 3.3333 angibst, dann sagt er, nee, das kann nicht valid sein, das ist keine valide Zeit.
Tja, und macht total viel Sinn.
Ich habe mich da ein bisschen irgendwie durchgeklickt und irgendwie, was sie benutzen, ist wohl dieses Surfire XSD.
Gesundheit.
Und es gibt ein Open Issue dazu. Ich habe jetzt aber irgendwie geschaut, in dem XSD, was da verlinkt ist, ist es irgendwie auch gefixt. Also weil irgendjemand hat da halt so einen dämlichen Regex gebaut, um eine Nummer zu validieren, wo ich mich auch frage, so ja, Zeit soll halt einfach eine Nummer sein. Warum schreibst du da so einen dämlichen Regex?
Weil es geht.
Weil's, ja,
weil man die Möglichkeit gehabt hat und ja, die Möglichkeit musste genutzt werden.
Vermutlich, weil was man darf, ist vorne vor dem Punkt die Zahlen in Dreierblöcken mit Kommas zu trennen. Warum man das will?
Weil in manchen Kulturkreisen so große Zahlen lesbar gemacht werden.
Ja.
Also das sind ja in manchen anderen Kulturkreisen sind dann Hochkommas bei den vorderen Zahlen und das Dezimaltrennzeichen ist dann kein Komma, sondern ein Punkt.
Genau, und in Programmiersprachen ist es häufig ein Underscore oder so. Also ich glaube, Python und Ruby macht das zumindest so.
Gruselig.
Ja, ja, ich meine, ja, das kann man alles machen, aber ich finde die Argumentation jetzt eher so mäßig, weil das ja Output ist, der von einem Tool wieder eingelesen wird und nicht, also, ja.
Nicht unbedingt. Aber letztendlich möchtest du einfach aus deinen Testergebnissen schöne Reports generiert haben. Dich hat nur genervt, dass es nicht baut.
Was ich gemacht habe, ich habe das Tool, was den Output schreibt, halt angepasst.
Ja.
Weil die Leute, die das Plugin für Jenkins machen, gesagt haben, ja, uns ist das egal, wir nehmen hier nur das offizielle XSD von irgendwo. Und ich habe mich dann mal durchgeklickt.
Direkt von Steve Jobs einfach.
Genau, und ich habe mich dann halt irgendwie durchgeklickt bis zu dem Issue und dann gesagt, ja, ihr könnt mich alle mal, das ist mir zu dumm.
Moment, das heißt, es ist gar kein JUnit, was dieses Report schreibt, der wieder eingelesen wird, sondern ist ein externes Tool oder ein von euch selbst geschriebenes Tool, was die XML schreibt.
Das tut so, als würde es JUnit.
Es ist halt ein anderes Tool, was JUnit
schreibt. Ach so, ja,
jetzt kommt alles raus.
Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, das müsste doch schon längst jemandem auf die Füße gefallen sein. Aber nein, klar, wenn das ein externes Tool ist, ja.
Ja, genau. Aber irgendwie dann hinzugehen und zu sagen, ja, nur weil wir, also weil JUnit ist ja schon so, es hat sich ja schon so zu dem Standard etabliert für...
Aber nur für Jenkins eigentlich.
Weil nein, ja, das als Testreport.
Oh,
als selbst die JavaScript-Testing-Tools schreiben, können JUnit von XMLs rausschreiben, damit du deinem CI-System die Bildreports...
Ja, aber genau, wie viele CI-Systeme gibt es denn, die genau dieses JUnit-Scheiß-Format nehmen? Jenkins gibt es.
Ja, und TeamCity. Und Bamboo.
Ja,
und,
Also ich habe tatsächlich, ich hätte gerne andere Formate gehabt, aber auf dem Jenkins gab es genau dieses eine, was unterstützt würde. Und dann schreibe ich Tab raus, dann mache ich Tab to JUnit, Magic Command und dann, jops, da ist es.
Ja.
Geil. Nee, das ist richtig scheiße. Also ich hatte diese Erfahrung schon gehabt und das war nicht Spaß.
Also JUnit ist halt aber schon so ein bisschen halt leider der de facto Standard für Test Results. Und
leider, ja, das stimmt.
Und wirklich leider, weil es halt eben kein Standard ist, weil nicht jemand mal hingegangen ist und gesagt hat, so soll das aussehen.
Doch, Design XSD anscheinend.
Ja, nee, aber das ist ja halt nur eine XSD von vielen, oder?
Ich weiß nicht.
Da gibt's halt
vielleicht
noch
ist die XSD.
Nein, diese XSD kommt ja jetzt von Surefire, die kommt jetzt nicht mal von JUnit selbst.
Ah. Genau, und dann gibt's halt irgendwie JUnit selbst und dann gibt's irgendwie, ja, das, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da dann auch irgendwie ein bisschen den Überblick verloren,
ja,
was mit was zusammenhängt und warum man jetzt welches mit was einsetzen will.
Ja. Also ich hatte heute auch
Ahnt.
Weiß ich nicht.
Ahnt.
Und wie heißt das denn?
Ahnt ist da dieses ganz alte Bildtool, was der Vorläufer von Gradle, von Maven und dann Gradle
war. Ah, genau, okay, also, du hast irgendwie ein Maven-Bild schon und der hat dann angefangen, die wollten halt irgendwie so ein Projekt mal paketieren für Nixos und dann hat er angefangen, dieses Maven-Programm auszuführen und dann hat es angefangen, das Internet runterzuladen. Und das hat man nicht mal was gemacht, die Antwort war quasi, er hat nur die Plugins, damit er irgendwie was in seinem XML machen konnte, hat er nur runtergeladen. Für eine halbe Stunde. Halbe Stunde
hat es eine halbe Stunde?
Das ist so. Nee, das war auf dem Server. Das war auf dem Server im Internet.
Mit einer langsamen Anbindung.
Nee, das hat Gigabit gehabt. Das war einfach so absurd. Das war so.
Dann kam das aus einem langsamen Repository.
Das war Hammer. Das ist offiziell halt. Keine Ahnung, ob das langsam ist oder nicht. Also das fand ich schon echt extrem. Und die Antwort war, ja, okay, der hatte diese 1000 Plugins. Diese Plugins haben irgendwelche Dependencies. Ich habe gedacht, bei JavaScript ist es schlimmer. Oh, nee.
Das ist das Lustige. Ich mache ja eben auch relativ viel Frontend und bewege mich in beiden Welten. Und dann hört man halt immer so die Hardcore-Backend-Java-Leute darüber sich lustig machen, was so bei einem NPM-Install passiert.
Ja.
Und dann fühlst du genau so ein Maven-Bild aus. Und denkst du ja auch, Leute, guckt euch mal an. Guckt mal in den Spiegel.
Ja. Das Krasse war dann gibt es quasi so ein Plugin für dein Maven-Bild, der die Git-Revision oder sowas rausfindet. Und der besteht aus 5 Plugins. 5 Plugins, um die Git-Revisions rauszufinden in deinem Bild.
Da denkst du so, aber ja, okay, geil. Wenn du ein Left-Pad brauchst, was willst du machen? Willst du es selber implementieren? Das geht ja mal gar
also
nicht.
Also bei dem Java-Zeug ist es der Hammer. Das ist echt krass.
Nein.
Also und es hat einfach 20 Seiten Plugin.
Das ist bei Maven das Krasse, weil du halt dieses XML-Format hast. Und in diesem XML-Format von der Bildbeschreibung, was machen zu können, was du speziell für dich lösen musst, musst du eben so ein Plugin bauen oder 3 bis 5 andere Umwege.
Ja.
Und deswegen ist Gradle so angenehm zu benutzen, weil du in Gradle halt dein Bild programmieren kannst, weil es die DSL gibt, die auf Groovy basiert und du kannst halt einfach das programmieren, was du brauchst und kannst, wenn du das in mehreren Projekten benutzen möchtest, kannst du dann ein Plugin rausziehen und so. Es ist einfach sehr viel näher an dem dran, was man in so einem Softwareprojekt üblicherweise braucht, nämlich Custom Tasks, die man umsetzen kann. Das ist schon sehr viel angenehmer.
Also das fand ich krass einfach. Das war der absolute Hammer. Aber das war gut. Also wir konnten mit dem Typen quasi die komplette Zeit reden und dann lief es halt nebenbei, hat er irgendwas gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es fertig geworden ist. Aber es war ganz cool. Der war so von dieser Rust-Leute und der wollte halt mal kurz sein Projekt gesehen haben, wie es in Nix funktioniert.
Ja,
halt.
Ja.
Das wurde leider geblockt.
Verdammt. Okay.
Das war krass, ja. Aber lustig.
Zu den schönen Sachen des Lebens.
Die Picks. Warte, jetzt muss ich erstmal kurz hier in den richtigen
was?
Gehen.
Picks.
Was?
Picks. Ja,
Spotify, Crunchop UI.
Ah, warte, das macht man.
Benannt nach einem Klempner.
Luigi.
Mario.
Genau, das ist ein Pick, den habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich fand es ganz lustig. Okay,
das sind immer die Besten. Das
sind einfach coole Sachen. Das hat eine coole UI. Ich habe nicht gewusst, dass Leute sowas brauchen, aber anscheinend braucht man ab und zu mal eine Web-UI für seine Cronjobs, damit man schaut, ob die alle durchgelaufen sind. Das sieht echt schick aus.
Ja, der letzte Satz in der Projektbeschreibung heißt: It also comes with Hadoop Support built in.
Na, Buzzword geil.
Bingo! Kaching! Hadoop.
Hadoop
Big
Support.
Data on board.
Alle Leute lieben Hadoop, genau. Und, ja, sieht ganz cool aus. Auf jeden Fall kann man zusehen, wie seine Cronjobs nicht durchlaufen.
Voll gut. Ist das dieses DevOps?
Ja, das ist dieses DevOps. Du machst einfach 1 Million Cronjobs und dann hast du den Cronjobs-Überblicker.
Sehr geil.
That helps you build complex pipelines of batch jobs.
Das hört sich sehr, sehr wunderbar an, oder?
Ja, eventgetriebene Architekturen sind auch nicht so schlecht.
Du kannst aber mehr Batch-Jobs haben. Pollen. Ja. Alle 2 Minuten kannst du gucken, ob sich was geändert hat. Überhaupt gar kein Problem. Ja.
Gut.
Nächstes.
Dann auch sehr lustig.
Du überlegst gerade, ob du es brauchst, oder? Ja, scheiße. Diesen Blick, den kenne ich.
So scheiße. Das sieht echt
saugeil.
Oh mein Gott. Eigentlich brauche ich es, aber ich will es nicht brauchen.
Ich will es nicht brauchen.
Ich will nicht. Etwas, was man vielleicht auch nicht brauchen will oder brauchen will, ist G-Drive. Auf Linux.
Nee, also will man nicht.
Dieses Google-Zeug. Und da gibt es so eine schöne Seite, wo jemand mal aufzeigt, wie lange es her ist, seit Google mal gesagt hat, ja, Linux-Support kommt gleich. Es sind aktuell 6 Jahre, 8 Monate, 4 Tage, 13 Stunden und 36 Minuten.
Okay.
Zeit,
haben die gesagt.
Genau, und das ist halt echt schön, wenn du da draufklickst, kommst du so auf so ein Product Forum von Google und da hat irgendwie eine der Produktmenschen bei Google da gesagt, so, wo jemand gefragt hat, so, was, kein Linux-Support? So, ja, danke fürs Feedback, wir arbeiten an Linux-Support, hang tight. Und seit da ist, glaube ich, nichts mehr passiert.
Das ist okay.
Was schon ein bisschen lustig ist.
Und du benutzt den jetzt hart, den Linux G-Drive.
Es gibt ja keinen.
Das ist, ja. Einfach R-Clone, oder?
Ja, das. Ja, genau. Das, ich habe dann einfach R-Clone gemacht und es hat funktioniert.
Ja, das ist cool. Damit lade ich manchmal meine Folgen hoch.
Manchmal.
Manchmal am gleichen
Tag. Wann manchmal? Dann, wenn es schnell kommt oder dann, wenn es länger braucht?
Ja, so, kommt drauf an. Ja.
Also, wenn du sie hochlädst, lädst du sie manchmal...
Nee, ich lade die eigentlich immer mit diesem R-Clone hoch. Wenn ich's, also, egal zu welchem Zeitpunkt da ist.
So, Go-Access hatten wir schon.
Mhm, ja. Go-Access wollte ich hier trotzdem nochmal picken, weil wir keinen Link oben hatten.
Doch.
Hatten wir.
Ah, egal. Irgendwer hat den auch kopiert.
Na ja, gut, dann brauchen wir es an einer Stelle.
Genau. Dann, check your privilege. Das ist eine Seite, da kann man sein Privilege checken.
Und, was mit Privilege?
Bin ich Privilege?
Oder ist es gecheckt einfach nur?
Ja, check das halt. Ist,
check your.
Ist relativ einfach. Man kann es halt checken oder man kann es nicht checken.
Und? Oh, ich check's. Ich hab's gecheckt.
Gecheckt.
Ja, genau.
Läuft.
Das ist ganz, keine Ahnung. Ist halt so eine dumme Einseitig.
Darfst nichts dazu sagen. Müssen die Leute selber ihr Privilege checken.
Genau.
Ja, genau. Okay. Ich hab's gecheckt.
Aber ich hab's jetzt in einen Dings.
Ja. Und wer es nicht gecheckt hat, der kann ja Sandspiel spielen.
Ah, Sandspiel. Genau. Das kommt immer, ich glaube, es kommt alle paar Jahre mal auf Hacker News, dass so ein Physics-Simulator, und hat jemand das mal wieder in den neuesten, was auch immer, Web-Shit-Technologie gebaut. Und kann man draufklicken, kann man so mit Sand spielen, kann man so fallen lassen und Feuer und so.
Oh.
Schön. Und das dann in WebGL, verbraucht 1000 Millionen Ressourcen, was man früher auf dem 386er gemacht hat.
Voll, ja, 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 ja.
Oh, oh. Alles gut? Okay, alles klar.
Stimmt, ich erinnere mich, wir hatten da auch in der Schule immer mit so Dingen rumgespielt.
Ja, ja, genau, das ist das Gleiche.
Das war dann
nur, dass einer das jetzt
Das gebaut war dann hat. Irgendwie Flash oder irgend so.
Ja, ja, genau, das ist Flash oder, keine Ahnung, davor, was auch immer da gerade war. Java, ich glaube, so ein Java-Applet war es davor.
Oder ein Java-Applet, ja.
Ja, ja.
Gibt's immer noch. Wollen wir über Java-Applets
reden? Nein.
Erzähl
mir mehr.
Ist das auch so kaputt?
Ja, nein.
Was, gibt's das noch?
Nein.
Also,
tell me about Java.
Nein!
Formal bestimmt schon noch, aber nein.
Nein.
Alles
Oracle gut. Hat das jetzt alles deprecated. Das ist alles nicht mehr. Ist alles out of support. Doch, nee, ist alles out of support.
Java Applets?
Nein, nee.
Es
alles
gibt Wege.
Weg. Nein.
Nicht für Applets. Aber für Java on the Desktop.
Oh. Ja, von Red Hat. Von IBM.
Auf Windows?
IBM Red Hat.
IBM hat da jetzt auch Red Hat. Ach, egal. Also die da...
Ja, ja, die verkaufen Linux-Support. Ja. Java-Support für Linux und für andere Plattformen.
Und für Windows, ja, genau.
Genau, nein. Bevor wir abdriften Richtung Java on the Desktop, ein Pick zum Abschluss, wo man auch noch was Gutes tun kann, sollte man zu Silvester nochmal bei seinen Verbänden vorbeischauen, die von Online-Werbung belästigt werden. Und zwar bin ich über Pi-Hole gestolpert. Das ist ein Projekt, was auf den Raspberry Pi aufsetzt und einen Werbefilter-Proxy bereitstellt. Und man kann so ein Raspberry Pi bei sich ins Netz hängen oder bei seinen Verwandten einfach mitten in die Wohnung legen und dann dem Router sagen, anstatt den bisherigen Standard-DNS vom Provider, nimmst du jetzt bitte diesen Raspberry Pi als DNS.
Genau, und dann blockst du gleich noch YouPorn.
Und blockst du alles, was die Leute nicht benutzen wollen.
Nicht okay.
Genau, da kriegst
wir
du
brauchen
nach
das.
Wochen, bist du so auf Seite genommen von dem, wer auch immer daran Interesse hat.
Starbucks.
Hör mal, da funktionieren ganz bestimmte Internetseiten nicht. Du weißt schon.
Hey, ich war erst in Starbucks. Da hat es nicht funktioniert. Da wollte ich nach Hause. Wollte ich meine Linux-Distribution runterladen. Hat nie funktioniert.
Ja. Genau. Nein, ist ein spannendes Projekt, weil dann braucht man nicht mehr seiner ganzen Familie auf allen ihren Geräten Werbefilter zu installieren und sagt dann einfach hier, wenn ihr zu Hause seid, da habt ihr die Ruhe. Wenn ihr unterwegs meint...
Da sagt man dann noch, der Fritzbox tragt den immer automatisch ein per DHCP und ist gut.
Genau.
Also ich meine,
also
problem solved.
Also es hat aber... Es macht ab und zu Probleme.
Ist egal.
Das du hast nee, einen praktischen Einsatz?
Das sind ja nicht also deine ja, Probleme.
Doch, doch, ich habe sowas mal gebaut und zwar direkt auf so einem WRT-Router, der macht so ein WLAN auf, das Adblock-WLAN und da kannst du dich mit deinem, nee, da kannst du dich dann mit deinem Handy einloggen und dann hast du keine Werbung. Aber dann funktionieren halt ab und zu Seiten nicht. Und ist das okay. Ist, nee, das ist blöd. Das nee. Ist echt blöd. Und
Seiten will man
Leute,
nicht besuchen.
Nee, was wir dann gemacht haben, ist quasi ein Knopf, da kannst du draufdrücken und dann geht das Adblock aus. Also dann wird es halt nicht mehr geadblockt, dann funktioniert alles wieder. Die Sache ist quasi...
Wenn du den Button hast, schalten die Leute es nie wieder an?
Nee, das, also wir haben es so gebaut, dass es dann nach 10 Minuten wieder angeht.
Ah,
das ist ganz, das ist eigentlich eine ganz coole Sache.
Ja.
Aber das gibt es bei dem Pi-Hole zum Beispiel auch nicht so. Und wenn das dann immer nicht funktioniert, dann was sie halt machen, sie sagen, sie rufen bei dir, entweder sie rufen bei dir an und sagen, es ist kaputt und ich möchte es gerne zurückhaben, oder sie machen es selber zurück und dann ist es halt auch wieder für den Arsch.
Ja.
Und da muss man gut schauen, dass wirklich alles, was...
Die wissen das doch nicht. Du hast es einfach ins Netz gelegt. Das
aber dann funktioniert halt ihr Internet nicht mehr. Man ja, muss sich an, weil ihr Internet nicht
funktioniert. Nee, dann sagst du, ruf bei Telekom an.
Ich war hier auf extra billig einkaufen.de und da funktionieren irgendwelche Sachen jetzt nicht mehr. Und das ist blöd. Das ist echt, echt blöd. Also, da muss man gut schauen. Aber wenn man zu Hause ist, dann kann man natürlich da ein bisschen drauf schauen. Aber man muss das erstmal im Einsatz haben. Und dann muss man auf solche Sachen dann auch eingehen, muss man zur Verfügung stehen. Man kann sich einfach nur droppen. Das wollte ich nur damit sagen.
Gut, aber was wir droppen müssen, ist jetzt langsam diese Sendung.
Den Bass.
Schönes Schlusswort.
Ja, genau. Wir wünschen euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Kommt gut ins Jahr 1984.
Was? Sind wir doch schon.
Ja, jedes Jahr ist
Alec, das ja. Du, ist euch aufgefallen, dass es eine neue Printausgabe von 1984 gibt?
Nee. Hat die Bilder?
Im Weihnachtsgeschenke-Einkaufswahn in diversen Buchhandlungen drüber gestolpert und jetzt auch am Digital-Courage-Stand. Neu gebunden, in schick und man könnte fast meinen, es wäre wieder wichtig, das zu lesen.
Genau, kauft es bei Amazon.
What? Da werdet ihr verdächtig.
Dann kannst du sagen, okay Alexa, kauf mir dieses Buch. Ja, genau. Total nicht creepy.
Total nicht creepy, genau.
Soll ich dir das vorlesen, Dave?
Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ja, auf mehreren durch. Ebenen.
Wir sind
durch.
Wir haben wollten ja eigentlich nur noch 2-Stunden-Sendung machen, jetzt sind es wieder 3.
Was?
Was? Nein,
2, nein.
2 höchstens. Wir haben ja vorher also so viel Geplänkel gehabt.
20:30 Uhr haben wir genau. 20:30 angefangen?
Ja,
siehst du, jetzt ist gerade mit 23 Uhr.
Ja. Naja,
voll okay.
Lass uns lieber jetzt aufhören, sonst sind wir doch noch bei den
3. Ja, okay.
Tschüss.
Tschüss.